Na, wieder fit?
Ja, geht schon gut.
Ja, die Krankmeldung via Signal ist ja aktuell noch möglich, aber wer weiß, wie lange noch?
Hä? Wieso soll das nicht mehr möglich sein?
Na, die telefonische Krankschreibung soll doch auch wieder abgeschafft werden.
Ja, das ist doch keine Arbeit.
Ja, bei mir nicht, nie, aber du bist doch selbstständig. Und so oft, wie du hier über H5P redest, da rechnest du das doch 100 pro als Arbeitszeit auf deine Stechuhr.
Welche Stechuhr? Ich arbeite, wenn ich will und wie ich will und muss es doch nirgends rechtfertigen.
Ach, ich dachte, du bist komplett selbstständig. Doch nur in Teilzeit und das ohne Kinder?
Naja, die Katzen. Eins ist gerade auf dem Schoß.
Lifestyle-Oldie, ey. Bildung alt entfernen, Folge 69 vom 26. Januar 2026, direkt aus der Krankenversicherung der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Blaumacher Oliver Tacke.
Ist nicht schon wieder Pause?
Und ich bin die fleißige Bildungsbiene Anja Lorenz, hallo.
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 Ihr kriegt es ja gar nicht mit, aber wir sind verspätet.
Ja, genau. Dadurch, dass wir keinen festen Rhythmus haben, das ist echt gut. Das merkt man gar nicht, wie oft wir das zwischendurch verschieben. Und aktuell ist das Verschieben oft an irgendwer ist krank gebunden.
Ja, ich hatte tatsächlich, also ich war gar nicht so super krank. Ich dachte erst, ich werde richtig krank. Aber also ich hatte irgendwie einen Tag, da war ich halt richtig fertig. Das war den Sonntag vor unserer Aufnahme das letzte Mal.
Mhm.
Oder den ich weiß nicht, es war ein Sonntag, den Tag jeweils davor. Und meine Stimme war einfach komplett belegt. Und ich habe jetzt gelernt, das liegt wohl auch an der trockenen Luft hier.
Mhm.
Dass das auf die Stimme schlagen kann, auf den Kehlkopf.
Und muss man dann so einen Luftbefeuchter reinmachen oder bringt er dann wieder Schimmel mit sich oder sowas?
Das ist, ja, du kannst einen Luftbefeuchter nehmen, der kann dann aber wieder Schimmel bilden, sowohl, das dauert ein bisschen länger, bis es an der Wand ist, aber innen drin bildet der dann auch irgendwann Schimmel.
Mhm.
Genauso wie normale Luftfilter, die dann irgendwie auch schimmeln können. Und ja, ist alles nicht so einfach.
Wie aber kann man
jetzt hier Luft machen. Bei mir ging es jetzt einfach so wieder weg. Ich habe halt ein paar Tage gewartet.
Naja. Gut. Ja. Aber nee, ist ja alles hier Freizeit und darf man nur nicht so laut sagen, ey. Egal.
Ja, ich will mich ja nicht. Das ist echt nicht einfach, so einen Termin zu finden. Also wenn wir also vielleicht als Hintergrundinfo, ne, so Hintergrundgespräche. Also wir machen den ja wirklich direkt nach dem Anschluss von der Sendung und sagen, okay, dann haben wir Zeit. Dann passt das noch und dann kommt aber halt irgendwas dazwischen. Entweder ich bin krank oder du bist krank oder so oder weiß der Geier, aber irgendjemand hat doch zu viel zu tun. Und dann können wir es nicht irgendwie den nächsten Tag machen oder so. Und das verschiebt sich dann echt ein ganzes Stück.
Naja, schon, weil ich zumindest halt, wenn man so einen 2 bis 3 Stunden Block muss ja mindestens am Stück haben, dann darf der nicht im Büro sein. Ja, also an so einem Tag, wo ich im Büro bin, ist halt dann doof. An Tagen zu Hause ist es besser, aber nicht, wenn die andere Person hier da ist. Also das ist schon so irgendwie.
Ja, wenn ihr einen Podcast machen solltet oder machen wollt, denkt über sowas auch nach. Kann euch passieren.
Vielleicht macht er einen kurzen, das ist eine gute Idee.
Ja, genau.
Ich mag ja kurze Podcasts.
Ja.
Naja, das sind wir halt nicht.
Wir können ja mal langsam starten.
Genau, wir haben eine ganze Weile nicht aufgenommen, aber wir hatten zwischendurch noch eine Adventsfolge aus dem WISPOD Adventskalender. Den fand ich übrigens echt schön und nicht, jetzt nicht unsere Folge gelobt, sondern die anderen Folgen habe ich auch alle gehört und die fand ich echt schön.
Nee, nicht alle gehört, aber ich fand die auch gut.
Genau, und da hatten wir einerseits von Benjamin Neuer eine Bedankung für die Folge und auch HW von Ach Was, der hat sich auch bedankt für die Erwähnung. Vielen Dank zurück. Ich glaube, ich habe gar nicht geantwortet. Ich weiß es jetzt gar nicht so richtig, weil der hat auch so ein bisschen mal diese Spende benutzt, die ich bei mir auf der Webseite irgendwo hinten versteckt habe. Auch um zu gucken, ob die überhaupt jemand findet. Vielen, vielen lieben Dank. Der Kaffee schmeckt sehr gut und also von daher, mal schauen. Vielleicht haben wir auch heute dann Leute, die zum ersten Mal dabei sind. Herzlich willkommen.
Oh, das stimmt. Ja, das ist richtig.
Müssen wir uns anstrengen. Was machen wir denn da heute?
Was machen wir da? Also ich erzähle erstmal ein bisschen was ich so gemacht habe in den letzten, sind schon 2 Monate, ne?
Genau, ich erzähle dann auch ein bisschen was.
Genau, dann habe ich ein Paper, das habe ich getauft. Better Transparency is good.
Ich habe meinen Beitrag getauft. Warum gibt es denn da noch nichts?
Dann haben wir eine Fundgrube.
Wir haben ein paar Veranstaltungstipps.
Genau, eine Weltverbesserungsidee und dann war es das schon, ne?
Ja, genau.
Ja.
Dann erzähl mal. Ja,
Also für die, die zum ersten Mal dabei sind, jetzt kommt so der quasi Privatteil. Hintergrund ist, Anja und ich, wir haben früher zusammen gearbeitet, im selben Büro. Und das machen wir aber jetzt seit, wie viele Jahre sind es jetzt?
Lange.
Viele Jahre. Viele, viele Jahre nicht mehr. Und damit wir uns regelmäßig treffen, haben wir gesagt, dann machen wir das als Podcast. Das heißt, wir erzählen uns auch ein bisschen was und da müsst ihr jetzt leider durch. Wenn euch das nicht gefällt, wir haben ja Kapitelmarken, dann springt ihr einfach weiter.
Richtig, dann überspringt das einfach.
Genau. Also ich fange mal mit dem Üblichen, was ich mache, ich jammere. Mhm. Das hat einen eigenen Hashtag bei uns, auch für die, die neu sind. Wer meine Hasstiraden oder Jammer haben möchte, der kann diesen Hashtag auch auf der Website mal anklicken, da findet ihr alles. Und zwar bin ich gerade in einem Nicht-H5P-Projekt. Warum mache ich das überhaupt? Kann man sich fragen, machst du nur H5P? Ja, aber ich kenne halt hier eine Firma und mit dem bin ich freundschaftlich verbunden sozusagen und die hatten Probleme mit einem IT-Dienstleister. Ich dachte, ja, ist okay, ich helfe euch da ein bisschen aus. Und ich programmiere auch nichts in dem Fall, sondern ich habe die Dummheit begangen und gesagt, okay, oder ich hole ein bisschen weiter aus. Also die hatten das Gefühl, irgendwie der IT-Dienstleister, der macht nichts und wenn er was macht, dann zieht er die irgendwie über den Tisch und ich sollte einfach mal drauf gucken und das ein bisschen steuern. Also bin ich jetzt sowas wie ein Projektleiter, Product Owner, je nachdem, wie man das nennen will, irgendwie dazwischen geschaltet. Und was ich da erlebe, ey, das ist echt die Hölle. Erstens, also ich stelle fest, ich bin als Projektleiter oder sowas nicht geeignet. Das ist das eine. Das ist, was ich so für mich feststelle. Aber was ich da erlebe, dieser Dienstleister ist echt, echt krass. Also ich habe das neulich auf Mastodon auch gepostet. Das Highlight von neulich war, dass er etwas schätzen sollte. Also was erstmal vorher gab es keinen Schätzung, er hat einfach gemacht, wie er wollte. Und die hatten halt das Gefühl, okay, er schreibt da irgendwie, der braucht gefühlt sehr viel Zeit, braucht das wirklich so lange. Und jetzt sollte er halt anfangen zu schätzen. Also die Zeit, bevor überhaupt ein Ticket genehmigt wird und das okay ist, weil es könnte ja sein, dass er zu viel schätzt und dann die Firma sagt, nee, das brauchen wir dann doch nicht, dann lassen wir es lieber weg. Also schätzt er jetzt immer. Und also die Schätzungen sind dann realistisch, aber mir wurde gesagt, die sind jetzt auch zurückgegangen, seitdem ich dabei bin. Also das ist das eine. Und das andere,
oh Gott,
was ich gemacht habe, also er hat halt geschätzt und jetzt müsste ich ein bisschen technisch werden. Also es gibt halt, wenn man GitHub benutzt, so Commits, die macht man. Also immer, man nimmt sich quasi so ein Ticket, da steht irgendwas drin, macht dies und das. Und in das Ticket ist dann steht dann drin, okay, ich schätze mal, es dauert so und so lange. Und dann bearbeitet man dieses Ticket und dann macht man einen sogenannten Commit. Das heißt, man schickt einen Quelltext ab und der ist dann im Repository drin. Auch mit einem Zeitstempel, wenn man diesen Commit gemacht hat, also wenn man die Änderung gemacht hat. Und dann holt man sich das nächste Ticket und ändert wieder was. Und dann macht man wieder so einen Commit und dann hat man zum Beispiel, wie in dem Fall, 8 Commits. Und dann kann man sich halt die hinteren 7 Tickets nehmen und einfach mal gucken, okay, wie ist denn der Zeitabstand zwischen den Commits? Wie ist unter der mutmaßlichen, also Mutmaßung, dass die einfach direkt hintereinander weggearbeitet werden? Mhm. Und das habe ich gemacht. Auch gar nicht beabsichtigt. Ich hatte nur gesehen, irgendwie, ich fand es seltsam, dass die Commits alle mit einem Zeitstempel endeten, der auf 5 oder 0 endet. Also irgendwie 5 Minuten, also gerade Minuten, also wenn du so willst. Und dann habe ich mal geguckt und die Differenz gebildet zwischen diesen Commit-Zeitpunkten und die entsprachen dann auf die Minute genau der Schätzung. 7 Commits hintereinander. Also man kann jetzt nichts beweisen, was man eigentlich rauslesen kann, was sehr offensichtlich ist, dass er die Zeitstempel bewusst geändert hat. Also der hat also quasi seine Zeiterfassung so manipuliert. So, dann siehst du jetzt im Hintergrund, okay, warum macht er das? Wahrscheinlich, weil er schneller war bei diversen Sachen davon. Also wenn man das sauber macht und vernünftig testet und so weiter, ist das okay. Aber anderer Punkt, er benutzt halt unglaublich viel KI, das sieht man auch am Quelltext. Und also da ist man bei einigen Sachen dann halt schneller, was ja auch nicht schlimm ist, also ist man ja, aber dann sollte man doch auch so fair sein und das weitergeben an den Kunden. Vielleicht nicht komplett, von mir aus, man will ja was verdienen, ne, aber in dem Umfang. Also so und dann, also das ist auch das eine. Und selbst wenn nicht, warum muss man Zeitstempel fälschen? Also es gibt ja jetzt, warum macht er das, ne? Und diverse andere Sachen auch, ich könnte jetzt noch weiter ausholen hier. Aber der Typ macht mich aber fertig mit dem ganzen KI-Krempel und Sachen, die nicht funktionieren und Sachen, die offensichtlich irgendwie nach, achso, das, warum ich das weiß, also man sieht es einfach im Quelltext, weil übermäßig viele Kommentare, wo kein Mensch Kommentare setzen würde, also macht halt eine KI, wenn man sich sowas machen lässt. Plus, ich hatte einen Ticket geschrieben und eine Sache hat mir nachträglich wieder rausgenommen. Und die habe ich auch kommentiert und gesagt, ja, ist okay, mache ich nicht. Und dann hatte ich es im Ticket aber nur durchgestrichen. Also von der Formatierung her, verstehst du? Und in der Änderung war es aber genau drin. Mhm. Das heißt, ein Mensch, der das bestätigt und sagt, ja, mache ich nicht, und sich das Ticket später anguckt und sagt, okay, das ist durchgestrichen, muss ich wohl nicht machen. Ach ja, da war ja was. Der macht das auch nicht. Aber offensichtlich schreibe ich Tickets so detailliert, dass es reicht, die einfach in eine KI zu gießen und dann das Ergebnis nochmal vielleicht ein bisschen zu optimieren, dann war es das. Also es ist ganz viel. Und der Typ macht mich irgendwie jemals fertig. Das Schlimme ist in dem Fall, ich habe der Firma schon mehrfach nahegelegt, ey, sucht euch wen anders. Aber du findest auch irgendwie gerade keinen gefühlt. Und das Projekt soll auch nicht ewig laufen. Und dann sagen sie, naja, cool, das geht jetzt irgendwie noch vielleicht bis März, vielleicht bis April. Und dann macht er es halt noch zu Ende. Und jetzt sitze ich halt hier jeden Tag. Deshalb haben wir auch 10 Minuten später angefangen. Übrigens, weil ich dem wieder was beantworten musste. Mhm. Weil offensichtlich, ach so, na, eine Sache habe ich noch. Ah. Und dann ging es um Schätzen. Das war das Aktuellste. Dann sollte er aber schätzen, das Ticket war ein bisschen größer. Jetzt kein riesiges, aber es war auch nicht super detailliert, weil ich auch dachte, es müssen nicht so viele Details rein sein, weil eigentlich klar, was gemacht ist, weil es in Figma ist, eine Design-Software, ist eigentlich alles klar, was gemacht werden muss. Und dann sagt er, oh, das ist aber kompliziert, das kann ich auch nicht schätzen. Ja, okay, aber habe ich ihm ganz einfach eigentlich dein Job, weil der Kunde hat jetzt nicht die Expertise, das zu schätzen, und das, also, sondern die Antwort darauf war, ja, also er kann es nicht schätzen, ob die Firma nicht eine Schätzung machen könnte, und er sagt dann einfach nur ja und nein. Also macht er jetzt für die Zeit oder nicht. Mhm. Es ist die Hölle. Ja, naja, das wollte ich mal loswerden. Das ist gerade irgendwie, frustet mich das sehr. Mhm. Also A, weil das so ist, und B, weil ich auch nicht weiß, wie man sowas eingefangen kriegt, weil ich halt keine Expertise in sowas habe, irgendwie im Management von IT-Dienstleistern. Mhm. Also echt, habe ich noch nicht erlebt.
Das ist schon krass. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwas, wo du jetzt sagst, so, das ist jetzt was, böse gesagt, was öffentlich gefördert ist, wo du einfach guckst, dass du das, die Gelder, die du im Projekt hast, auch möglichst ausgibst, damit du die dann für dein Projekt gut nehmen kannst. Ne? So, aber das, ja. Hm. Ach man.
Ja.
Also könnte man übrigens nochmal drüber diskutieren, ob man Vorteile, die durch KI-generierten Code an die Kunden weitergeben müsste. Also ich finde es richtig, dass man transparent drüber geht. Aber.
Muss man natürlich nicht, aber ich sag einem Kunden, hey, der macht viel mit KI und der muss regelmäßig nachbessern, weil ich ihn wieder zurückschicke, weil ich mache
das. Das ist eine andere Sache. Auch. Ja. Deswegen auch Transparenz sehe ich ein, ob man es weitergeben muss, preislich, weiß ich nicht, aber man kann sich ja irgendwo auf der Hälfte treffen, ne? Dass man sagt, okay,
es ist ja okay, aber wenn es offensichtlich ist, ne, dann würde ich mich auch fragen, sage ich das meinem Kunden nicht lieber, und also.
Naja, wie gesagt, das Problem liegt aber woanders. Dann liegt es auch daran, dass es nicht ordentlich gegencheckt und ja. Ach Mensch.
Ja, und es gibt, naja, ich könnte jetzt weitermachen, es gibt immer Ausreden für alles und hat immer irgendwelche Gründe gehabt, und dann war mal die Designerin schuld, dass er das nicht gemacht hat, und mal waren die Anforderungen unklar. Was tatsächlich also in der Vorgeschichte, kann an einigen Stellen tatsächlich gewesen sein, konnte ich rauslesen, auch an Sachen, aber er hat halt immer eine Antwort. Das ist egal. Haken wir das ab. Ich wollte es nur mal loswerden.
Du wolltest
nur mal, alles gut. Dass da jemand einen guten Tipp hat, außer den Dienstleister wechseln. Wie gesagt, wenn man das Projekt in und nicht mehr läuft. Und, ja, bitte, bitte gerne Kommentare dazu. Würde mich freuen. Ich brauche Hilfe. Okay, dann was Schönes. Ich habe ein Update zu Episode 66. Ich weiß gar nicht, wann wir die aufgenommen haben. Das ist schon eine Weile her. Aber da hatten wir als Weltverbesserungsidee eine mögliche Förderung eines Theaterprojektes, nämlich Monkey Island. Wer es kennt, ein grandioses Computerspiel von Anno Knick. Und so im Dunstkreis des CCCs gibt es halt so eine Theatertruppe, und die wollten das gerne auf die Bühne bringen und hatten das auch schon mal auf der Bühne. Und Bühnenbild und Kostüme und so weiter sind aber verschütt gegangen. Und wir hatten als Weltverbesserungsidee, wer es noch nicht kennt, kommen wir später auch nochmal drauf zu, eben das angeboten. Und das Ganze ist am Ende auch gefördert worden. Also sie haben genug eingesammelt, dass sie eine neue Bühne bauen konnten und neue Kostüme nähen konnten und so weiter und so fort. Und im April wird das Ganze dann auch zu sehen sein in Halle, im Steintor-Varieté heißt das Ganze.
Mhm, cool.
Wer es sehen möchte, ich werde da sein an einem Tag.
Dann ist bestimmt dran, weil wir was empfohlen haben.
Ich denke, es gibt noch Karten. Ja, also das wollte ich auch noch loswerden. Was war noch so? Kongress war natürlich im Dezember, Ende Dezember. Und ich weiß nicht, ob du irgendwas verfolgt hast. Da wollte ich nur
mal. Ich habe ein paar Sachen im Nachhinein gehört, ja. Also okay, angeschaut.
Ja, also was mir noch gefallen ist, diesmal habe ich auch schon von anderen gehört und ich konnte es bestätigen, es war diesmal nicht der Vortrag dabei, den man gesehen haben muss. Oder war bei dir irgendwas?
Naja, ich glaube, so rein wahrgenommen habe ich das von Marc-Uwe Kling, wobei der ganze Vortrag, das ist nett, wenn man Marc-Uwe Kling mag, ne, wenn er so die Lesung macht, aber die Ankündigung zum D-Day, die fand ich schon ganz, ganz cool. Also wer das nicht gehört hat.
Ja, aber der schlägt jetzt auch so will und ja.
Genau, also Leute, die aus dem Chaos-Umfeld und andere Organisationen haben gesagt, wir wollen gerne Leute dann unterstützen, um auf auf souveräne Lösungen zu kommen von Software. Ne? Also jetzt nicht immer nur auf die großen amerikanischen Plattformen, sondern sich vielleicht auch mit Open Source zu beschäftigen oder mit europäischen Alternativen, wie auch immer. Und das sei gar nicht so mit, oh mein Gott, wir dürfen überhaupt nichts Amerikanisches mehr nutzen sein, sondern im Sinne von, probier das doch gerne mal aus. Und dafür haben sie einerseits eine Webseite aufgesetzt, wo dann so nach und nach so Rezepte, so wie kann ich zu was wechseln, drauf sollen. Und andererseits sind dort halt die Initiativen gelistet. Und die machen das, glaube ich, jeden ersten Sonntag im Monat. Und hier in Lübeck ist es der No Break Space, der sowas anbietet.
Genau, das ist die Aktion an sich. Ich dachte mal, bei der Vortrag an sich, also die Meldung war ja irgendwie 5 Minuten zum Schluss. Er hat ja eigentlich nur sein Buch vorgelesen und den Comic da synchronisiert.
Ja, genau. Das also das war genau, das war zwei, nur der, man soll bis zum Ende springen, weil man den.
Nein, ich war zum Beispiel vom letzten und vorletzten Jahr, da gab es halt so eine Hackertruppe aus Polen zum Beispiel, die haben da festgestellt, dass Züge manipuliert wurden und sowas. Das war für mich so ein Ding, dem
ich noch
so
da. Also eine würde ich sagen.
Irgendwie, also die sind jetzt, sondern auch vor ein paar Jahren, da Kriesel halt zwei Sachen, einmal Spiegelmining und seine Bahnauswertung und plus das, was er, das gab auch noch, wie heißt die Druckerfirma? Xerox, die Druckerfirma, wo auch festgestellt hat, irgendwie die scannen auch nicht so sauber, wie man es glauben könnte. Weiß ich nicht.
Also was ich noch im Nachhinein geguckt habe, was ich wirklich, also ich hatte es aber vorher schon Schnipseln auf Social Media gesehen, die eine Hacker, also der eine Vortrag von zwei Journalistinnen und einer Hackerin, die Hackerin war als Power Ranger aufgetreten. Also man weiß nicht richtig, wer dahinter steckte. Und die haben live den so eine Nazi-Dating-Plattform gehackt und gelöscht. Inklusive so ein bisschen Anhang.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Das war, also ich pack's mir in die Shownotes. Das fand ich schon sehr lustig. Aus einer demokratischen Perspektive kann man sowas mal machen.
Okay.
Ja. Naja.
Ja.
Okay, ansonsten also eher so Kleinigkeiten in Vorträgen und dann immer dafür den ganzen Vortrag durchhalten, weiß ich nicht. Also ich habe das noch gesehen hier mit den Domains, den Behörden-Domains. Und zwar gibt's so ein ID-Management-System für so, wenn die so Behörden IT aufsetzen. Und dann hat dann einer rausgefunden, dass das dann irgendwie ein Test-User drin stand, @meinedomain.de oder so ähnlich, so in dem Muster, ne? Also einfach nur so ein Test-Domain.de oder sowas. Und er hat dann geguckt, oh, ich kann ja Test-Domain.de kaufen. Und dann habe ich diese E-Mail-Adresse und dann kann ich meinen Account wiederherstellen. Und der hatte dann blöderweise auch relativ viele Rechte. So, ne? Und das ist halt so eine Erkenntnis, wo man sagt, das ist ja so eine Dummheit, die begeht man, die sollte man nicht begehen. Ich kann mir aber vorstellen, wie das zustande gekommen ist. Und ja, aber das sind also diese 5 bis 10 Minuten Erkenntnis, der Rest, also war gut aufgebaut, ne, das auch zu erzählen und so, aber zusammengeschrumpft auf einer Sache ist jetzt nicht so, kann man sich auch so angucken, ja.
Mir ist nur aufgefallen.
Mhm.
Genau, aber jetzt rückblickend, also auch jetzt gar nicht deshalb, wegen Marc-Uwe Kling und dem Digital Independence Day, aber ich habe Google Maps AD gesagt.
Mhm.
Und zwar hat es mich tierisch angenervt, also ich habe ja auch Du hast mir auch gefolgt oder bist mir auch gefolgt, da sagt man da, ist ja auch wurscht. Und ich habe relativ viel bewertet. Also wenn ich irgendwie im Café war und es gut fand, dann gab es eine Bewertung. Wenn ich schlecht fand, gab es eine Bewertung. Und ich habe es jetzt schon mehrfach gehabt, dass dann Firmen auch bei jetzt gar nicht 1-Stern-Bewertung oder irgendwas, dass eine Meldung von Google kam, hier deine, was heißt das, Defamation auf Deutsch, Falschaussage, nein, was ist Defamation?
Schlechte Nachrede, sowas.
Ja, üble Nachrede, genau, danke. Also mehrfach, es wäre üble Nachrede und so weiter und die müssten das löschen und das habe ich, ich glaube, das ist das dritte Mal, das letzte Mal war es irgendwie ein Hotel, wo ich, da habe ich 2 Sterne gegeben und aber auch die Bewertung ist von vor 10 Jahren irgendwie in Düsseldorf gewesen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich da gemacht habe und ans Hotel habe ich mich auch nicht mehr erinnert, aber da stand nur irgendwie drin, cheap accommodation habe ich geschrieben. Das war der einzige Kommentar, der auch drin stand. Also das kannst du dich auslegen als billig oder günstig oder wie auch immer. Ich hatte aber, also es, für mich war es wirklich preiswert, weil kannst, war nichts Besonderes, aber kannst du machen. So, fertig. Und also das wäre, das ist Defamation und was man machen kann, also der Prozess läuft so, man muss erstmal ein Formular ausfüllen, indem man das nahelegt, warum man glaubt, dass das also keine üble Nachrede ist und so weiter. Also du musst dann quasi beweisen, dass es also okay ist. Das habe ich jetzt halt bei mehreren Sachen schon gehabt, also nicht nur bei dem Hotel, sondern auch mehrfach. Und dann kriegst du eine Mail von Google in der Regel, also zumindest habe ich die jedes Mal bekommen, irgendwie, oh ja, das müssen wir uns mal genauer angucken, war vielleicht ein KI-Fehler oder sowas. Und dann fragen dich genau die gleichen Sachen nochmal, also die in das Formular eh schon reingeschrieben hast, die wollen genau das gleiche nochmal wissen, dann schreibst du es dann nochmal rein und dann kriegst du eine Mail, ja, nee, leider können wir mit dem Widerspruch nichts machen. Und ich, wenn Fragen reinschätze, ich verstehe nicht, was genau soll hier sein und wie, du kriegst auch keine Antwort oder irgendwas. Und das hat mich so angenervt, das ist das eine, also mich hat es wirklich angenervt und plus ich wusste aus einem Zeitartikel, dass es nicht nur mir so geht, sondern also dass es gerade in Deutschland irgendwie dieses Löschen lassen von Bewertungen von Unliebsamen, auch wenn es nur 4 Sterne sind, weil es schon böse sein könnte, das ist der Gang und Gäbe und du kannst dich auf die Bewertung eh nicht mehr verlassen, die bei Google Maps stehen, weil eh alles hochgepusht wird. Ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, aber die Größenordnung, also wirklich, Google hatte x Löschanfragen von Bewertungen im letzten Jahr und 99% davon waren aus Deutschland. Also da gibt es, wie das hier so ist, es gibt dann wieder gleich Abmahnanwälte oder Anwälte, die sich auf sowas spezialisieren als Dienstleistung und so. Und mir war es einfach zu blöd. Ich habe gesagt, okay, Google Maps, dann leck mich doch. Und ich habe einfach alles gelöscht. Also meine ganzen Bewertungen habe ich gelöscht, was man übrigens auch nur einzeln machen kann. Das heißt, man kann sich sagen, lösch alle meine Bewertungen. Mhm. Und du kannst dich auch nicht nur dein Google Maps-Konto löschen, weil das hängt irgendwie an deinem Google-Konto mit dran. Das ist dann der nächste Schritt, das auch noch loszuwerden. Aber du klickst dann 3-mal für jedes einzelne Item und wenn du da halt ein paar 100 Bewertungen hattest, bist du eine Weile beschäftigt, bis du alles geklickt hast. Aber das habe ich gemacht. Und es ist einfach, ja. Ich benutze das Ding nicht mehr. Mein Digital Independence Day.
Sehr löblich. Ich weiß nicht, ob ich das kann, sowas. Aber ja. Aber sowas habe ich auch schon mal. Ich habe einmal eine Apotheke schlecht bewertet, weil die nach langem Anstehen gesagt haben, das Medikament ist nicht vorrätig. Da sind wir zur Ärztin zurückgefahren, war wegen Kind, ne? Damals noch. Mhm. Super kleines Baby. Und die hat dann dort angerufen und dann gab es den Wirkstoff doch irgendwo. Wo ich dann denke so, hä, erstens, könnt ihr nicht da anrufen? Warum muss ich hier mit einem fieberigen Kind 3-mal hin und her fahren? Und könnt ihr nicht gucken, ob der Wirkstoff da ist? Einfach seid ihr Apothekerin. So, naja. Haben die auch dann irgendwie angekreidet. Und so richtig wehren konnte ich mich nicht dagegen, dass es rausgenommen wurde.
Ja, denn ja. Ich verstehe, wenn du wirklich dann Schmähkritik leistest, also wenn du wirklich nur bla schreibst oder irgend so ein Kack, ne? Also.
Ich habe ja auch mich bemüht um Fakten, ne? Also auch das nochmal angepasst, ja, und versucht da so das reinzukriegen mit, also ohne, so bösen Kommentaren noch dazu, sondern einfach nur zu sagen, also passt auf, die haben mich da 3-mal hin und her geschickt, fand ich halt nicht cool mit kleinem Kind.
Ja.
Ne? Und dann, naja. Naja.
Ja.
Aber und jetzt nimmst du OpenStreetMap und wo nimmst du die Bewertung her? Gar nicht.
Ich glaube schon mal erwähnt, Organic Maps heißt das. Das läuft ja auch offline. Organic Maps gibt es auch noch. Okay. Das läuft auch offline. Und das sucht nicht ganz so gut wie Google und man muss halt, wenn du es offline nutzt, alles runterladen, aber ich benutze ja Google Maps nicht mehr. Mhm. Ist denen vielleicht auch egal, aber.
Mutmaßlich, ja.
Naja. Genau, aber zu den schönen Dingen. Du wirst es nicht glauben, was ich getan habe. Doch, du wirst es glauben, habe ich, glaube ich, schon erzählt.
Ich habe es schon gesehen, ich habe es gehört.
Kann ich im Detail mal erzählen. Ich habe Urlaub geplant. Verrückt. Oder?
Ja.
So richtig, also, wegfahren und so.
Olli macht sonst keinen Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie das geht. Muss sofort einmal einen Online-Kurs dazu machen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann, aber habe ich tatsächlich gemacht. Ich werde im November, Ende November, für 2 Wochen auf Okinawa sein und da viel Karate lernen. Das war also von dem Verein, wo ich hier bin, der Lehrer, der war halt schon mehrfach auf Okinawa und unser Oberguru sitzt da irgendwie auch. Und ja, der fährt halt irgendwie jedes Jahr dahin und ist da so für ein, zwei Wochen und nimmt seit ein paar Jahren auch irgendwie Leute mit und hat gefragt, wer Lust hat. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und das heißt, wir fahren dahin, gucken uns ein bisschen genauer an und trainieren viel. Und dann habe ich gesagt, wenn ich eh schon mal da hinten bin, auf der Weltkugel, dann hänge ich noch eine Woche Tokio dran und da freue ich mich auch sehr drauf. Reicht wahrscheinlich eine Woche, aber. Und dann bin ich drei Wochen nicht da. Ich werde wahrscheinlich einen Laptop dabei haben. Geht wahrscheinlich nicht anders, aber.
Ah ja, so eine Arbeit ist das dann.
Ja.
Lifestyle.
Also wenn ich ganz ohne gehe, ganz ohne Arbeit, wird es wahrscheinlich, also nicht gucken, Mails beantworten zumindest oder sowas, aber ja. So richtig Urlaub mache ich an, ja. Das war's, oder?
Verrückt. Ich bin gespannt.
ich bin auch sehr gespannt.
Nee, schön. Also freut mich
natürlich. Ende November, Anfang Dezember können wir keinen Podcast aufnehmen. Mhm. Weißt du schon mal Bescheid.
Das klingt auch nicht so, als wäre das eine Zeit, wo ich dann sage, oh schade, ich hätte jetzt richtig Zeit dafür. Langweile mich, ich weiß sonst nicht, was ich machen soll.
Ja, also das mache ich. Und ja, bevor ich das machen kann, muss ich natürlich noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich habe zum Beispiel gerade ein Projekt abgeschlossen in Berlin. Sind ein paar schöne Ergebnisse rausgekommen, die habe ich aber, glaube ich, auch schon mal alle erwähnt. Inklusive Catharsis und dem eigenen H5P-Server, den man sich aufsetzen kann und sowas. Und als Spoiler wollte ich aber auch vorweggeben, was gar nicht da rausfällt, sondern aus einem Folgeprojekt, wo ich aber gar nicht involviert bin. Sondern ich kann auch mal erwähnen, das ist eine Firma aus Österreich, die heißt Kotflügel. Die entwickeln gerade eine App für H5P. Das heißt, du kannst dann auch ohne LMS und sonst Gedöns, also so ähnlich wie Lumi fürs Telefon. Noch ein bisschen ausgefeilter an einigen Stellen, an anderen Stellen nicht. Aber du kannst den H5P-Inhalte offline auf deinem, also du kannst quasi von dem Server runterladen und kannst sie offline benutzen. Und wenn du fertig bist, werden die Ergebnisse wieder an den Server geschickt, wenn das sein soll. Und ja. Fehlt halt noch, gibt es nicht. Das kommt dann.
Und wie was fürs Telefon? Und wie was fürs Telefon?
Wie was? Eine App?
Du hast gesagt, so ähnlich wie Dings fürs Telefon.
Und ach, wie Lumi. Lumi.
Ah, okay.
Lumi Cloud, das kann natürlich mehr, weil es halt eine ganz Online-Plattform ist mit Ergebnissen, Schnickschnack und dran. Genau, aber Lumi Desktop ist quasi. Das Ganze, weil Lumi aus technischen Gründen ist das schwierig, das so aufs Telefon zu kriegen als App, aber da ist eine andere Technik benutzt. Also die App läuft das dann. Es kann sein, dass es schon draußen ist, müsste ich nachgucken, weiß ich jetzt gar nicht. Jo, dann ist jetzt natürlich fast, das stimmt immer noch, also morgen und übermorgen, also fahre ich nach Mainz zu den Murphy-Tagen, zu den Murphy-Demo-Tagen. Also Murphy ist halt eins der BMWF-Projekte aus dem OER-Umfeld und die haben sogenannte Demo-Tage und da wird halt diverse Software zum Erstellen von Lerninhalten vorgeführt und H5P wird eine davon sein und dafür bin ich da.
Cool. Bist du eingeladen worden oder hast du dich für sowas beworben? Also musste man
dann callen? Nee, bin ich angefragt worden. Gut. Das läuft auch pro Bono, also ist nichts, was jetzt unterbezahlt wäre, aber also ich kriege die Fahrt bezahlt und Hotel und ist gut, passt schon.
Ich wollte gerade sagen, aber die Reisekosten kriegst du bezahlt, weil ich habe neulich auch eine Anfrage gehabt, aber konnte jetzt nicht.
Ja. Genau. Dann, das, was ja sehr beliebt ist, sind die Neuigkeiten aus der H5P-Welt. Da kann ich gerne noch ein paar rausgeben. Oder gucken wir kurz zurück. Also es gibt ja den H5P OER-Hub eigentlich schon eine ganze Weile. Wer H5P nicht kennt, kann ich jetzt nicht alles erklären, aber es gibt einen H5P OER-Hub schon eine ganze Weile und der macht es einfach möglich, wenn man im Editor von H5P ist, einfach so einen extra Knopf zu klicken und sagt, also ich will keinen Inhalt erstellen, ich will auch keinen hochladen, sondern ich möchte mal gucken, was andere gemacht haben. Und dann kann man auf einem zentralen Server einfach gucken, was da so andere freigegeben haben an Inhalten, die man einfach weiter nutzen kann. Und den gab es schon seit 4 Jahren, glaube ich. Und es ist nicht viel passiert. Also der lief irgendwie auf H5P.com auf Anfrage. Moodle-seitig läuft der, glaube ich, schon ewig. Drupal 7 ging auch ewig, Drupal 7 existiert aber im Prinzip nicht mehr. Fürs Plugin für Drupal 8 bis, was ist denn, aktuell 11, glaube ich, ist es noch nicht implementiert. Für WordPress ist es auch nicht implementiert, obwohl seit ein paar Jahren der Quelltext da ist und einfach nur mal gemerged werden müsste. Und er wurde jetzt jedenfalls offiziell veröffentlicht, das heißt, auf waffenfee.com hat den jetzt jeder, auf Moodle immer noch jeder. Es hat sich auch nichts geändert, also es gibt einen klitzekleinen Unterschied irgendwie bei dem Server-Handling, aber das ist alles. Und für WordPress ist er immer noch nicht da und für Drupal 8 bis 11 auch nicht. Also Also er ist jetzt offiziell jedenfalls da und man darf die HIV-Gebiets auch löchern, wann kommt es für die anderen Plattformen vielleicht. Ja, ist einfach die Info. Also ich finde schade, dass es lange gedauert hat. Einfach,
die haben festgestellt, dass irgendwie noch Beta da drin stand und haben das einfach mal geändert.
Ja, ich weiß nicht, ob sie es einfach mal festgestellt haben. Das haben ja mehrere Leute auch schon mehrfach mal nachgefragt und nachgehakt. Alan Levine zum Beispiel, den kennt man vielleicht aus der OER-Welt. Also ja. Also er ist jetzt offiziell da und kommt wohl auch demnächst für WordPress und für andere und dann teilt bitte fröhlich eure Inhalte. Genau, dann das Theming steht vor der Tür. Also wird ein großes Update kommen, dass man einmal zentral in H5P als Admin oder wie soll man das nennen, Seitenorganisator so eine Grundfarbe feststellen, also die Farben festlegen kann, so Grundfarben und Schriftgrößen und Abstände, und die werden dann automatisch für alle Inhalte übernommen. Das war bisher so ein bisschen.
Schriftarten auch?
Schriftarten nicht, nee. Also wenn du die
zu. Auch gut.
Ja, das kann man immer noch, also konnte man ja vorher auch schon alles machen über das CSS. Das, Schriftarten kannst du immer noch, das ist eine Zeile im CSS, die du zuklippst, dann hast du andere Schriftart. Ja. Nee, aber bisher war es ja so, dass alle unter Inhaltstypen so ein bisschen anders waren. Also hier, also da waren Überschriften mal, keine Ahnung, 16 Punkt groß, da ein 18 Punkt woanders, und die Abstände waren hier mal so und so, und einige fanden sich auch zu groß, und an einigen Stellen konnte man nicht ändern. Also über das CSS kannst du immer ändern, aber war halt umständlich, und dann hätten gerne, also blau ist ja so die Standardfarbe und die hat auch nicht eben gepasst. Auch das hätte man über das CSS wieder alles ändern können, aber ein bisschen umständlicher. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, das einmal zentral einzustellen. Also man kann so ein Farbschema sicherstellen, gibt auch ein paar vorgefertigte, und ist dann alles schick, der Kontrast passt dann immer automatisch, also bei den offiziellen Hinterlegten auf jeden Fall, bei den selbst, wenn man selbst was erstellt, kann man natürlich Kontraste kaputt machen und ist dann nicht mehr ganz barrierefrei, muss man selber drauf gucken, aber das hat man dann auf jeden Fall, wenn man halt das Blau einfach nur durch ein Grün austauschen will, weil das schöner ist oder zur Corporate Identity passt oder sowas, kann man das dann machen, man kann auch einstellen, wie nennt es das, Spacing, gibt es ein gutes deutsches Wort, also Abstände und Größe, Abstände. So drei Stufen, einfach groß, mittel und klein. Groß ist das, was jetzt Standard wäre, und einigen ist es aber zu groß, dann kann man es halt auf mittel oder klein stellen, je nachdem, wie man es haben will. Und ist dann auch überall, also ist dann automatisch in jedem Inhaltstyp, also jedem Inhalt, den man erstellt hat, ohne dass man den einzeln anfassen müsste oder die Schriftgröße manuell anpassen müsste oder sowas. Und das soll eigentlich diese Woche, nächste Woche rauskommen. Diese Woche, das noch nicht da ist, kommt wahrscheinlich erstmal eine Vorankündigung irgendwie diese Woche, und dann nächste Woche sollte es dann endlich da sein. Ja.
Das klingt immer so klein, aber das sind wirklich die Nachfragen, die sehr häufig kommen, leider. Also,
ja,
man dann sagt so, okay,
wenn so, jetzt, deshalb gar, so klein ist das gar nicht. Also das die machen es ja auch, weil es häufig nachgefragt wird. Und das ist auch nur Schritt 1, also da werden noch nicht 100% der Inhaltstypen abgedeckt sein, aber alle, die im Interactive Book grundsätzlich drin sein können, und das Interactive Book selber. Und in Schritt 2 kommen dann die restlichen dran, plus es wird auch überlegt, ob man das Theming, also nicht nur als Admin einmal feststellen kann für die ganze Seite, sondern auch als Autor einmal festlegen kann. Dann kann man sich ja fragen, hä, wie ergibt denn das Sinn? Dann kannst du es ja ändern, aber ja, dann kannst du es ändern, aber vielleicht willst du es ja auch erlauben. Wenn es hier erlauben willst, dann halt nicht. Das ist das eine. Das andere, vielleicht willst du aber auch, dass die Inhalte in deinem Design weitergegeben werden. Also da kommt dann noch ein bisschen mehr dazu. Also nicht nur Farbe und Spacing, weil man das ja auch anders einstellen könnte. Aber dann kannst du im Prinzip die Inhalte anpassen, und das ist dann in den Inhalten auch mit drin. Das heißt, wenn du die weitergibst, also dem Fall jetzt wäre ja, du nimmst einen Inhalt von Theme X und willst es dann bei dir benutzen, hast du jetzt natürlich dann nicht das Theme von Seite X, sondern dein eigenes. Also wird dann nicht benutzt. Man kann gegebenenfalls aber dann in der zweiten Phase eben auch fixe, also extra Styling mitgeben. Das kann dann gegebenenfalls auch eigenes CSS sein. Also man kann dann wirklich viel mehr geändert haben, und dann kann man sich beim Importieren auch noch überlegen, will ich das 1:1 benutzen, so wie der es gedacht hat, oder will ich es lieber in meinem Theme haben. Versteht man das?
Ja, doch. Also ich habe auch gerade überlegt, vielleicht ist es gut, einmal über die Plattform so rüber zu bügeln, aber zum Beispiel zu sagen, ich will das jetzt bei mir in die Farblichkeit reinbringen, aber vielleicht verschiebt es mir dann alle Schriften und Positionen und so, muss ich noch rübergehen. Das ist ja eine Entscheidung, die will ich vielleicht treffen, bevor mir das ein paar Sachen verschießen. Ja. Meinst du das so?
Ja. Ja. Das kann auch ein Grund sein, ja. Hm. Also du kannst dir überlegen, ob du den Inhalt 1:1 so übernehmen willst, wie er kommt, weil du es genauso gut findest, oder ob du sagst, ja, ich möchte den Inhalt schon haben, aber der soll bitte genauso aussehen, wie es auf meiner Plattform aussieht. Das wäre, aber das, das
ja, klar, ist dann und es gibt,
noch Schritt 2, der kommt dann noch nicht gleich nächste Woche.
Gut, dann haben das jetzt zumindest 2 Leute von dir auf dem Podcast verstanden.
Genau, dann den üblichen Spoiler, wo du sagst, das ist immer doof. Es gibt demnächst 2 neue Inhaltstypen. Die werden, greife ich auch vor, ist egal, es findet Anfang März in Hamburg ein H5P-Meeting statt, organisiert von der H5P Group. Und da gibt es halt ein paar Vorträge und einer dieser Vorträge wird halt 2 Inhaltstypen zeigen. Nicht mal ein Vortrag, aber. Ja. Ja, aber was das ist, lasst euch überraschen. Ja, dann habe ich noch auch in Sachen H5P gibt es einen Auftrag aus Potsdam. Der ist eigentlich ganz spannend. Also, der betrifft jetzt mehrere Inhaltstypen. Das ist dieses und jenes, würde ich es mal nennen. Und das, was wo ich mich selber doch freue, daran demnächst zu arbeiten, ist betrifft das die Game Map. Weil ich ja beim ersten Design hätte mitdenken können, dass es schlau wäre, Super Mario World komplett umzusetzen, wenn du so willst. Da gibt es ja die Röhren auf der Karte. Und was passiert, wenn du so eine Röhre hast, dann kommst du ja von einem, also quasi von einer Welt in die andere. Also das ist ja die, weiß ich, die normale Oberwelt und dann gibt es ja noch diese Sternwelt und so ein paar andere Unterlevel, wenn du so willst. Das heißt, man hat im Prinzip mehrere Game Maps. Und das kannst du jetzt ja nicht machen. Also kannst du natürlich sagen, okay, ich springe dann irgendwie in einen anderen H5P-Inhalt, aber das ist dann ja quasi wie ein neuer Inhalt, hat mit dem anderen nichts zu tun, neue Punkte und so. Und eine der Sachen wird eben sein, dass du in einer Game Map halt mehrere Maps haben kannst. Und dann von Map zu Map auch springen kannst, über spezielle Stages. Da kannst du sagen, okay, hier, wenn du da drauf kommst, kannst du überlegen, willst du in die andere Map springen oder musst du in die andere Map springen. Dann machst du da weiter und dann kannst du wieder zurückkommen. Das heißt, du kannst dann, wenn du sagst, eine Map ist auch vom Bildschirm her, ist dir zu klein, du brauchst es viel größer, dann kannst du ja halt auch eine Riesen-Map, wenn du so willst, machen. Das wird eine der Funktionen sein und da freue ich mich schon drauf.
Cool.
Genau. Und dann habe ich eine Frage für die Kommentare vielleicht. Braucht noch jemand was in Sachen H5P? Also ich frage deshalb, da 2 Gründe. Das eine, also ich habe noch genug zu tun, das ist jetzt nicht der Grund, aber einmal im, also die H5P-Community hat ja einen Matrix-Kanal und da wurde nach einem Glossar-Inhaltstyp zum Beispiel gefragt. Also das wüsste ich jetzt aber nicht, braucht den nur eine Person? Brauchen den vielleicht viele? Lohnt sich das, den irgendwie mal zu bauen, wenn ich Zeit habe? Soll ich auf einen Auftrag warten oder? Ja, dann, das war der eine Grund, also weil es das gibt. Und das zweite, das ist jetzt nicht braucht noch wer was, aber wie gefragt ist sowas? Also, weil ich ja irgendwann auch mal Freizeit und sowas machen könnte. Also, Hintergrund ist, ich bin jetzt 2-mal für den Inhaltstyp namens Paint nachgefragt worden. Habe ich auch verlinkt in den Shownotes, kannst du auch gerne teilen, den Link. Einfach von der Idee her so ein simples Doodling, wenn du so möchtest, in H5P, also wie heißt es denn?
MS Paint.
Photoshop, also kein Photoshop.
Photoshop.
Also, ja, genau, eher so auf der MS Paint-Ebene, ne? Also nicht exakt so, aber dass du halt verschiedene, ich würde es wahrscheinlich sogar vektorbasiert machen, aber ist egal. Also du hast halt, kannst verschiedene Farben wählen und dann so eine gestrichelte Linie oder dicken Stift, dünnen Stift, sowas, so das Level. Wurde 2-mal irgendwie angefragt, aber nie beauftragt. Also vielleicht ist der dann zu teuer, weiß ich nicht, ich habe nicht nachgefragt. Wenn nichts kommt, habe ich jetzt, weil ich habe genug zu tun, ist nicht so schlimm. Aber es wurde 2-mal nachgefragt, dann wurde mich auch gesagt, braucht das wirklich jemand, für welchen Einsatzzweck auch, das haben die mir auch nicht verraten. Die wollten nur wissen, was würde das ungefähr kosten und was wäre denn drin, wo ich noch gesagt habe, ja, es hängt auch davon ab, was ihr haben wollt, weil es ist ja kein, ich habe kein fixes Set an Funktionen, die da drin sein sollen, müsst ihr mir schon sagen. Das ist das eine. Und das andere, was mehrfach jetzt schon nachgefragt wurde, das ist, das ist kein fertigen Namen, ich habe Formbilder in meinem mein Konzept getauft. Einfach so ein Ersatz für Google Forms. Also einfach, dass du quasi ein Formular in H5P bauen kannst, das dann auch abgeschickt wird, wo noch ein bisschen was dran hängt. Da müsste man auch am serverseitig noch ein bisschen was machen über Plugin, also sowas wie Mailversand, dass dann ein Bestätigungsmail ankommt oder noch irgendwas anderes. Ja, bin ich auch schon mehrfach, also zweimal auch von Firmen angefragt worden, die es dann nicht haben wollten, oder Unis, ich weiß es nicht mehr. Und auch von Dritten einfach mal so, hier kann H5P sowas. Und dann muss ich sagen, nee, ja, dann kann man das Documentation nicht. Ja, wenn man es wirklich will, kann man das vielleicht, aber es ist auch nicht schön und gibt es auch nicht. Also wenn du eine Frage, gibt es da irgendwie Bedarf für, wie groß ist das, wie würde es jemand anders einstellen? Würde mir auch deine Antwort einfach reichen, wenn keiner Kommentare schreibt. Bräuchtest du sowas?
Ich hab's
also Paint zum Beispiel, also ich von Idee her, keine Ahnung, du sollst jetzt einen Graphen skizzieren oder irgendwie sowas. Was einfaches.
Ja, das weiß ich ja nicht. Also ich hab Paint. Ich habe sogar Paint Plus Plus. Nee, Paint.
Was ist denn
Paint? Paint.net? Nee, Notepad Plus Plus was. Nee, Paint.net nutze ich. Das ist so für, ich muss mal schnell was zuschneiden und alles andere, was mehr kann, lädt einfach zu lange.
Mhm.
Von daher, ich bin ausgestattet mit Sachen, die Bilder ändern können. Weiß ich nicht. Also würde ich persönlich nicht brauchen.
Okay.
Wenn der Bedarf da ist, sehr gerne. Dafür hast du aber jetzt mich gefragt. Und beim Formbilder bin ich mir nicht so ganz sicher. Weil, also ich nutze ja H5P in Moodle.
Mhm.
Und da gibt es das Feedback. Es könnte aber ein Grund dafür sein, weshalb es angefragt wird, weil schön ist es nicht. Mhm. Also es macht halt keinen Spaß, damit zu arbeiten. Es macht auch nicht so schöne Exports, aber ich sag mal jetzt dafür, dass ich dafür jetzt kein richtiges Survey-Tool dran binde, ist es jetzt auch nicht so schlimm.
Wow. Hm.
Weiß nicht. Hm. Ja, also da würde wahrscheinlich die Frage, wie es an Moodle anflanscht, spannender sein als das Ding selber.
Ja.
Hm.
Okay.
Aber auf der Seite habe ich gesehen, was du noch so alles als
ja, die kannst du gerne verlinken. Das
Inhalts, ist so, Inhaltsideen hast. Diese vertikale Timeline, die würde mir gefallen. Aber das ist
also eine Visualisierungsgeschichte. Das kann man im Prinzip auch in einem Nachmittag mal fertig machen. Das ist nicht das Ding, aber.
Ja, wie gesagt, musst du jetzt nicht für mich machen, denk auch an deinen Urlaub, aber.
Ja, es gibt ja schon Bingo für dich. Nein, aber ja, das sind so Ideen. Also von den Ideen, was ich am liebsten machen würde, wenn mir sagt, hier jemand Geld geben würde und ich mache, was er will, das wären so diese Musiksachen. Weil es da in H5P halt nichts gibt. Also weder einfach so ein Keyboard, virtuelles Keyboard, das du nutzen kannst, inklusive MIDI-Support, wenn man es haben will, bis hin zu irgendwie mehr, was dranhängt, irgendwie Aufgaben, die dann musikbasiert sind, wo man dann Noten spielen müsste oder ja. Das finde ich
schon. Und da gibt es aber Nachfrage, oder? So bei den MusiklehrerInnen?
Nee. Also Nachfrage ist bestimmt, und die kommt bei mir nicht an.
Hm. Na gut.
Für mich ist das halt so eine Leerstelle. Da wüsste ich jetzt aber auch nicht. Also es gibt so virtuelle Keyboards, gibt es ja viele, aber jetzt auch nicht in einem Lernmanagement-System eingebunden, wo man gleich irgendwie Musikaufgaben machen könnte. Bis auf vielleicht, da weiß ich es gar nicht genau, es gibt doch in München, wie heißt der
die Plattform? Ja, dieses OMA hier, Open Music Archive oder so ähnlich.
Genau,
ja.
Da ist das sowas, da ist, glaube ich, rudimentär sowas drin, aber. Also kann man ja grob auch von klein denken, wie, keine Ahnung, wie heißt die Note hier, spiel die mal. Oder hier sind, ne, und dann musst du halt irgendwie eine Tonleiter spielen oder irgendwas, keine Ahnung, mein Entchen. Irgendwas Einfaches bis hin zu einem Klon von Guitar Hero irgendwie für Keyboards. Also das wäre vielleicht ein bisschen zu groß, aber da kann man
ja
ganz Notensatz habe ich, glaube ich, auch mit drin gehabt, ne? Weiß ich jetzt gar nicht auf der Liste. Also vernünftig Noten irgendwie darzustellen. Da gibt es natürlich auch schon Umgebungen für, aber die muss man, so ähnlich wie Tech, die muss man halt wieder wissen, wie man die bedient. Und wenn du den Kalim einfach auch ein paar Noten sauber setzen könntest zum Beispiel. Für Musik wahrscheinlich nicht schlecht. Also gibt's aber nicht. Ja,
also der Klassiker ist dann immer so, vielleicht sehen die Leute das noch nicht. Wir hatten den, irgend so einen Kanzlerpräsidenten, irgendwas bei der Oberen der Musikhochschule Lübeck. Beim Future Skills Tag vom DLC und HFD in Kiel. Und der hatte so die Grußworte gesprochen oder Keynote oder sowas, weiß nicht. War relativ am Anfang dran, war wichtig. Und der hatte noch gesagt, so ja, er kommt jetzt aus dem Fach, wo die Digitalisierung nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Und da bin ich schon das erste Mal vom Glauben abgefallen, weil also wir haben natürlich den Digital Learning Campus mit der Musikhochschule Lübeck zusammen und der Fabian Bade, der echt großartig da ist, der sich da mit KI-generierter Musik und was können die nicht, wie kann es in der Musikdidaktik eingesetzt werden, also er generiert da mit SchülerInnengruppen Disney-Songs, ne, also um dann zu analysieren, woraus besteht so ein Disney-Song und so oder ESC-Songs wollte er glaube ich auch machen, also, ne, also wo du sagst, so, da ist schon einfach wahnsinnig viel los, aber naja, man kann es auch eine ganze Weile ignorieren und sagen, ich brauche hier kein H5P-Keyboard, ich habe ja hier meine schwarzen und weißen Tasten. Wer das sehen will, der, wer das üben will, der muss da halt Geld bezahlen für Musiklehrer, keine Ahnung. Also so.
Also ich kann mich da irren, aber das ist einfach wirklich keine Rolle spielt, wenn man das, keine Ahnung, physische Erlebnis braucht oder so. Aber wie gesagt, also du kannst ja auch MIDI-Keyboard.
Das kommt ja bestimmt auch dazu. Das ist ja dann das Zweite, dass du trotzdem noch üben musst. Das ist ja das, was mich an Musik... Instrument der Lernen immer gestört hat. Das mit Verstehen nicht reicht. Ja. Ja, also das halt eine Übungssache ist. Und also es ist positiv, ne, und war auch der Grund, weshalb ich damals angefangen Gitarre lernen sollte, ne, dass dieses Üben eine Herausforderung ist. Hat mir aber haben meine Eltern erst später erzählt, dass die, dass die Lehrer das gut fanden, weil aus dem Aspekt. Ja. Aber ja, bloß weil die jetzt so ein bisschen das ist klar, lebt das nochmal anders, ne? Wenn du es nicht KI generierst oder elektronisch generierst, aber für die Aufgaben dahinter ist ja trotzdem gut. Und alle müssen auch durch Musikunterricht durch und da ein bisschen Noten lesen und so ein Zeug.
Ja.
Ja. Naja, es sind schöne Ideen, die kann man sich mal angucken. Und wenn jemand eine bezahlen mag, ist das, glaube ich, gut.
Ja, wenn ich Langeweile habe, mache ich auch sowas, aber Moment.
Ja, ich weiß, aber Langeweile ich hab, nicht so. Manchmal kommt ja sowas zusammen, wo wir sagen, wir können ja sowas beauftragen.
Ja, Langeweile war das, also beziehungsweise ich brauche doch mal ein bisschen Abwechslung. Ich habe jetzt 8 von den Inhaltstypen, die ich glaube ich in meiner Freizeit mal gebaut habe, für H5P, habe ich jetzt auch auf das Theming angepasst, weil natürlich alle Inhaltstypen angepasst werden müssen, sonst funktioniert das halt nicht. Mhm. Und das habe ich auch neulich, also so, immer mal hier eine Stunde, da eine Stunde auch gemacht. Also. Mhm. Ja, naja, aber das soll es auch von mir gewesen sein. Wir sind schon lange dabei. Ja. Trotz Kapitelmarken, ja, ich weiß es irgendwie.
Genau. Was habe ich gemacht? Auch einiges. Bisschen was erzählen. Ich habe einen Moodle zusammen mit unseren Kollegen abgeschaltet. Das passiert ja auch nicht alle Tage. Also
Tat das weh?
Auch ging? Nee, eigentlich nicht. Also dadurch, dass es ja schon bekannt war und da nichts mehr passiert ist. Das ist die Future Skills Plattform. Die war ja auch nur für Hochschulangehörige in Schleswig-Holstein zugänglich. Mhm. So. Und der Digital Learning Campus ist ja das Nachfolgeprojekt davon. Also eigentlich im Endeffekt dann doch irgendwie anders, aber sollte eben auch Zukunftskompetenzen schulen mit anderer Zielgruppe und nicht nur und nur online war das quasi. Ne? So, das ist so aus Plattform denke ich jetzt gar nicht so weit weg. Und da wir ja das ohnehin dann anders aufsetzen wollten, haben wir das mit dem DLC, also Digital Learning Campus Moodle neu aufgesetzt. Und dann mussten wir die Kurse umziehen. Und dann war so eine Entscheidung, wo ich jetzt nicht weiß im Nachhinein, ob wir die richtig getroffen haben oder ich die richtig getroffen habe oder nicht. Die Kollegin meinte, ich kann dir natürlich alle Kurse automatisiert rüberziehen. Oder du machst einzeln. Habe ich gesagt, ich muss ja sowieso jeden Kurs nochmal anfassen, streicheln. Also du kannst sie ja rüber kopieren, dann fehlen aber die Badges zum Teil, dann müssen die User, also wir haben ohne User übertragen, aber die TrainerInnen müssen ja nachgetragen werden. Es waren noch so Filter müssen gegebenenfalls gesetzt werden und die Metadaten wurden bei uns nicht mit übernommen. Also das waren so Checks, die ich dann immer gemacht habe. Und dann wollte ich zumindest auch mal reingucken, wie die Kurse denn so aussehen. Mhm. Die sind ja auch nicht alle von mir gewesen und nicht alle neu und so. Ja, da haben wir einiges an Kursen rübergezogen, an Online-Kursen. Sind nicht alle öffentlich, weil so ein paar Sachen da tatsächlich drin waren, wo ich gesagt habe, oh, das können wir jetzt aber so nicht offen online schalten. Ein paar, weil ich gedacht habe, die sind jetzt ganz schön veraltet, da müsste man noch mal jemand drüber. Ein paar, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, der war so online. Ja, also wo einfach noch Platzhalter drin waren, die irgendwie aus Projekten kamen, wo ich gedacht habe, oh. Nee. Oh.
Wie ging das technisch? Also wie gut ging das technisch? Einfach von einem Google aufs andere? Die sind ja durchaus unterschiedlich mal konfiguriert.
Das ging, wir sind aber zum Teil an selbstgesetzte Grenzen gestoßen. Ne? Also wir haben als Upload-Grenze, glaube ich, 250 Megabyte gehabt. Was eigentlich okay ist dafür, dass ja in den Kursen gar keine Videos oder so drin liegen sollten. Also Sachen, die viel Speicherplatz fressen.
Ja.
Da sind dann aber Sachen aufgefallen, wo dann doch Videos und große Grafiken drin lagen. Also man denkt auch nicht, was so für Grafiken sich ansammeln. Na, also wenn man so dann eine Grafik zu Hause macht und die so in, kannst du auf A0 Poster drucken und siehst überhaupt nichts Auflösung, und die bauen sie dann in H5P Track and Drop Grafiken ein, wo das so groß ist wie eine Briefmarke oder kleiner noch. Und davon viele, das sammelt sich zum Teil an. Und das sind halt so Sachen, wo du dann einfach nochmal händisch durch musst. Das war aber Feature auch des Ganzen. Sonst hätten wir ja einfach rüberschieben können, dass sowas mal auffällt.
Mhm.
Naja, genau. Und dann ist ja halt die Kommunikation, die da dran hängt, weil das sind ja Lehrende, die Kurse drauf haben. Und dann sagst du am Anfang, wir ziehen das übrigens um. Das habe ich, glaube ich, ein Jahr oder über ein Jahr vorher schon gesagt. Wir melden uns nochmal bei euch, wenn euer Kurs umgezogen ist und so. Ne? Und dann muss es jedes Mal noch schreiben, euer Kurs ist jetzt umgezogen, ich habe die so freigegeben, bitte guckt doch gern mal. Und wir schalten das ab, denkt dran, das wird dann nicht mehr verfügbar sein, eure Lernenden sind nicht umgezogen, sagt denen gegebenenfalls Bescheid. Jo. Und dann ist natürlich die Sache dann am Ende kein Backup, kein Mitleid. Ne? Also natürlich haben wir ein Backup von der ganzen Plattform, und das ist auch mit entsprechendem Aufwand wiederherstellbar. Und die eine Kollegin meint dann so, hast du mal noch Backups von den Einzelkursen gezogen, jetzt so kurz bevor wir wirklich abschalten. Na, weil die ersten Umzüge, die waren ja schon irgendwie Anfang des Jahres, und dann habe ich da Backups gemacht, aber ach naja, war schon manchmal auch tagesformabhängig, ob ich die hingelegt habe. Ist ja manchmal, passiert ja manchmal so, wenn die Prozesse nicht so 100% stehen, dann waren die noch in meinem Download-Ordner und ich wollte die verschieben und ich war mir nicht mehr sicher, welche ich schon verschoben habe. Naja, da habe ich dann die letzte Novemberwoche oder so, habe ich dann alle Backups nochmal gezogen. Und natürlich kam dann am Anfang dieses Jahres nochmal eine E-Mail, die studentische Hilfskraft, die hat dann blöderweise doch in Future Skills weitergearbeitet und nicht auf dem DLC, ob wir denn den Kurs noch haben. Also mal, dafür war es das dann wert, der Person, die da wirklich aufgeregt war, sagen können, ich habe jetzt mal den Kurs von Stand Ende Dezember rüber nochmal rüber gebuggelt, guck mal, ob alles da ist. Das ist das, was ich euch bieten kann. Ja, aber ist gar nicht so. Also ich habe am Anfang gedacht, so, das könnte man bestimmt mal eine Session draus machen für irgendwas, aber toi, 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 es ist mit relativ wenig Störungen gelaufen. Das heißt, es gibt gar nichts zu erzählen. Ja, genau. Ansonsten hat der Digital Learning Campus mehrere Updates gekriegt, unter anderem Modul 4.5. Und wir haben jetzt ein One-Pager-Format. Also wir haben ja so ein eigenes Kursformat, wo man so Kapitel und Lektionen abbilden kann, was so den Online- Kurslogik ein bisschen mehr entspricht, und es gibt auch ein Format, wo man so das alles auf einer Seite darstellen kann, was jetzt okay ist für
den ganzen Kurs.
Hörte?
Den ganzen Kurs.
Ja, ja. Also, naja, du machst dann halt kleinere Kurse drauf. Aber wenn du nur so einen Kurs hast mit, wir haben eine Online-Veranstaltung gehabt, hier ist die Aufzeichnung, hier sind die Slides, hier könnt ihr euch noch dazu austauschen, dann reicht das ja. Ja. Oder eigentlich ein Kurs, der nur eine Projektseite ist, und man sich dann immer so ein bisschen anstrengen muss, so auf eine Anzahl an Lektionen zu kommen, damit das nicht komisch aussieht in meiner Formel.
Verstehe.
Genau, wir haben eine schöne Kalenderansicht für die Lernorte und auch so, dass man sehen kann, was losgeht. Ja, genau. Dann, das sehe ich später, in Tag der offenen Tür haben wir gehabt am Easy. Über den Besuchungsstand erzähle ich jetzt lieber nichts, das ist... Ich will nicht sagen, es ist ein bisschen traurig gewesen, aber es hatte Potenzial für mehr. Und wir haben jetzt neue Hoodies und T-Shirts, je nachdem. Also jeder durfte sich ein Kleidungsstück aussuchen, was er quasi vom Institut kriegt. Mhm. Und da steht jetzt drauf, make it easy. Und it ist das IT großgeschrieben, so wie make IT easy und so. Das. Kann man sich das vorstellen? Ja. Gut, auf alle Fälle, bin jetzt wieder ausgestattet, um auf Veranstaltungen zu gehen. Ja.
Sehr gut.
Eine Veranstaltung, die wir noch vor Dezember gemacht haben, war das Barcamp Lübeck. Hat wieder stattgefunden. Das letzte Mal im Übergangshaus. War auch eine der letzten Veranstaltungen im Übergangshaus überhaupt. Also, wer jetzt das zum ersten Mal hört, das Übergangshaus ist das alte Karstadt-Gebäude in Lübeck gewesen, muss ich jetzt mittlerweile sagen. Das stand leer und da sollen jetzt Schulen rein.
Mhm.
Die brauchen auch den Platz, also mir tut's echt leid um diesen Ort, ne, weil es war halt so ein freier Platz, da konntest du dich einfach treffen, es gab einen Coworking Space, es gab saubere Toiletten, es gab eine Kinderspielecke, es gab so eine Rutsche, also eine alte kleine Rolltreppe, die da umgebaut war zur Rutsche und so. Das war schon echt cool.
Saubere Toiletten finde ich wirklich ist ein komisches Argument. Yeah. Aber ich weiß,
das ist also mitten in der Innenstadt, ne, und kostenlos und so. Also es war schon ganz toll. Und einfach mal was zum Treffen
Schulen,
und hinsetzen.
Auch an Schulen. Also ich weiß von einer Schule, da kommst du halt mit einer Chipkarte mittlerweile noch aufs Klo, weil sonst halt zugeschmiert wird.
das ist, ich weiß auch
nicht. Inklusive irgendwelche TikTok-Challenges, wo dann Exkremente an die Wände geschmiert werden sollen und sowas, was ja. dann auch passiert.
Ich weiß auch nicht. Ja, also wir machen ja Kindersport in der Schule, das ist auch ähnlich traurig. Also nicht ganz so schlimm, aber schon so ein Ding, wo ich denke so, nee, sorry. Ja, das Barcamp Lübeck hat diesmal nur einen Tag statt zwei Tagen stattgefunden. Das war ja sonst immer Freitag, Samstag und war diesmal nur Freitag. Ist so ein Trend, der hat sich, ich glaube, also Kiel hat es auf alle Fälle auch so gemacht. Ich weiß nicht, ob es Flensburg auch schon so gemacht hatte. Mhm. Darauf kam auch die Idee. Und zum einen ist natürlich der Organisationsaufwand für zwei Tage. Also ich weiß auch, das Aufstehen am zweiten Tag ist jedes Mal richtig schlimm gewesen. und aber auch die Frage, ich meine, die Finanzierung ist halt nicht mehr so dicke. Machst du jetzt einen Tag gut oder zwei Tage so, Ja, und dafür haben wir das dann so gemacht.
Ich sag mal, aber bei so, ich nenne es mal Stadtbarcamps, also die ja eben so einen lokalen Einzugskreis haben, nicht so schlimm. Also stell dir irgendwie ein Edo-Camp vor, irgendwie in München, das nur ein Tag ist. Also aus Hamburg hast du dann wahrscheinlich niemanden zum Beispiel.
Genau. Also, dafür reist du dann nicht einen Tag an. Bei solchen Themenbarcamps ist ja auch so, die Follow-up-Sessions sind ja meistens auch richtig gut.
Ja.
Wo du am zweiten Tag sagst, lass nochmal eine Session dazu machen.
Bei so Stadtbarcamps finde ich es vollkommen in Ordnung.
Ja, nee, ich fand's auch gut. Ja, was habe ich? Ich habe drin gesessen in Sessions. Also drin gesessen ist immer so eine Sache. Man hat dadurch, dass es ja so ein offenes Gelände war, ist ja früher ein Karstadt-Gebäude gewesen, da waren keine Wände dazwischen. Da hatten wir wieder dieses Kopfhörersystem, wo die Mikrofone in der Hand hatten und der Ton ging über Kopfhörer. Und dann konntest du auch den Kanal umschalten, wenn es bei dir gerade langweilig war und du horchen wolltest, ob es woanders spannender ist. Und da ich ja auch zum Orga-Team mitgehört habe und dann, also ich war so ein bisschen Springer und habe so Technikprobleme gelöst, Kaffeemaschinen gesäubert, wenn die gesäubert werden wollten und so. Und geguckt, wo sonst noch irgendwas zu tun ist. Und das war halt cool, weil du konntest mit den Kopfhörern rumlaufen, hast ein bisschen was mitbekommen und konntest trotzdem da Orga-Kram machen. Und ich habe gehört, Aufräumen-Coaching war so ein Ding, wo ich erst mit der Nase gerümpft habe und gedacht habe, aha, naja, so schlecht kannst du der Gesellschaft ja nicht gehen, wenn es sowas gibt. Aber ganz ehrlich, also es gibt ja mit Sicherheit sinnfreiere Sachen. Also die hatte dann das echt gut gemacht. Es war auch so ein bisschen, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu formalisiert. Ich würde sagen, ein bisschen die Rechtfertigung rausgeholt dafür, dass es bezahlt kriegt, statt einfach zu sagen, guck mal hier, das sieht nicht ordentlich aus, räum das auf. Ne? So, sondern die dann hier so, wo sind jetzt die größten Störecken, fangen doch damit an. Na, so das, und wie kriege ich die größten Störecken überhaupt raus, wenn ich mich damit beschäftige und so. War nett. Also überraschenderweise gar nicht so schlecht. Die Staatskanzlei hat wieder was zu digitaler Souveränität gemacht, was ja jetzt mittlerweile immer mehr Leute kennen. Anlass ist nicht gut, aber das Ergebnis gut. Und was mir sehr gefallen hat, ist, dass die Maker Fair, also es gibt ja die große Maker Fair in Hannover, also eine Messe zu Making-Geschichten. Und 2027, also nächstes Jahr, wird es eine in Lübeck geben. Und die Pläne wurden dort erstmals, glaube ich, sogar vorgestellt. Ja, kann man sich schon drauf freuen. Ja, wir konnten unseren Summarizer vorstellen. Also wer uns jetzt zum ersten Mal hört, wir haben so ein kleines Tool, wo wir Audioaufnahmen von Vorträgen, Workshops, was auch immer, wir testen immer jetzt verschiedene Sachen, wie das denn ankommt, reinladen können. Es wird ein Transkript erstellt. Das Transkript geht dann nochmal durch den GDPR-Check. Also so, was sind Orte in der Ortsnamen und persönliche Namen, ne? Was muss ich hier gegebenenfalls rausnehmen? Und dann kann man damit KI-basiert bestimmte Sachen machen lassen. Klassiker ist Zusammenfassung und Stichpunkte, Quotes. Und der Entwickler hat Lernziele drüber geschrieben, es sind aber eher so vermittelte Kompetenzen. Das ist aber eine Kleinigkeit, die auf Entwicklungsebene nicht lange diskutiert wird. Ja, den konnten wir vorstellen. Ja. Und es gab noch eine Session zu richtig gut hören. Wir haben ja hier die Akademie für Hörakustik in Lübeck. Wer das nicht weiß, in Lübeck kommen quasi alle Leute vorbei, die mal HörakustikerInnen werden. Die werden hiermit ausgebildet. Und die müssen hier Präsenz machen.
Alle?
Und da war der, war eben,
Alle?
Alle aus Deutschland.
Okay. Ja.
Also es erklärt auch, warum so von den Kollegen und ehemaligen Kollegen irgendwie relativ viele Hörakustiker waren, die dann irgendwie mal was anderes machen wollten. Und da hat auch einer der Mitarbeitenden eine Session gemacht zu richtig gut hören. Also was sind eigentlich so die Aufgaben von HörakustikerInnen und was sind Hörprobleme, warum geht man da hin? Fand ich echt gut. Ja, was es dieses Jahr nicht gab, sind T-Shirts. Einerseits immer eine Kostenfrage, auch eine Tracking-Frage, ne? Welche brauchst du, welcher Größe? Wir haben am Ende immer welche übrig. Ist ein bisschen nervig, auch wegen der Logistik. Auch weil wir diesmal einen Nachhaltigkeitsbeauftragten hatten. Also, ich weiß nicht, ob wir den direkt so benannt haben oder einen, der sich halt darum gekümmert hat, dass die Sachen nachhaltig sind auf dem Barcamp. Und als Giveaway gab es diesmal abgecycelte Schlüsselanhänger. Also es gab so Schlüsselanhänger, die waren aus so alten Sicherheitswesten und sowas gemacht. Und dann war dann das Barcamp Lübeck Logo drauf gestickt.
Okay.
Hat mir auch gut gefallen. Ja, und ja, ansonsten hat das Jahr wieder gestartet und ich muss sagen, zwar der Januar war relativ voll dafür, dass ein Jahresanfang war. Normalerweise kommst du so nach Weihnachten, Silvester kommst du wieder rein und denkst so, oh, die Leute fangen auch erstmal alle an zu arbeiten, aber bei uns ging das irgendwie gleich, weil da schafft man eigentlich gefühlt immer sehr viel und diesmal war das nicht so. Also wir haben Anträge geplant und geschrieben. Beim OER-Beirat geht es darum, also es gibt ja die OER-Statuskonferenz, OER im Blick. Und das sind jetzt alle Arbeitsgruppen, inklusive der, wo ich spreche, bin dabei zu gucken, was machen wir denn bis dahin? Was soll werden? Gutes Zwischenergebnis. Und ja, da mussten irgendwie Berichte und Zwischenberichte geschrieben werden. Naja. Gut. Ja. Dann, das mache ich ganz am Ende und das nehmen wir in die nächste Kapitelmarke mit rein, damit das die Leute, die das überspringen haben, auch noch hören. Das ist nämlich ein Aufruf.
Okay.
Ja, persönlich, ich habe ein neues Spielzeug im PubLab entdeckt. Also es gibt ein neues Spielzeug im PubLab und es gab eine Einweisung dazu. Der DTF-Drucker, weißt du, was ein DTF-Drucker ist?
Ich habe keinen Schimmer.
DTF steht für Direct to Film. Man druckt auf einen Film, auf eine Folie und was rauskommt, sind so eine Art richtig professionelle Bügelbilder.
Aha.
Du nimmst ein Motiv und druckst das da drauf. Dann wird einerseits, also das wird das so mit Pulver angemischt und dann kommt so nochmal so eine Pulverschicht drüber. Und dieses Pulver sorgt dafür, dass wenn es heiß ist, das an Sachen festklebt. Und bei Sachen sind wir üblicherweise erstmal bei Shirts und Beutel und alles, was du unter eine Heatpress kriegst. Also Heatpress ist das. genau, ein Heatpress ist so ein riesengroßes Bügeleisen, was da drauf presst. Sieht aus wie ein Waffeleisen, nur quadratisch. Das ist, naja, es ist nicht ganz so. Also wie eine große Bügelmaschine und das, damit kannst du quasi diese, in Anführungszeichen, professionellen Bügelbilder ausdrucken und dir auf eigene Materialien draufdrucken. Und dann kannst du die neue Materialien entweder kaufen oder du kannst eins bringen, was immer schon kein Motiv hatte und langweilig aussah. Und ich habe da jetzt die ersten Sachen schon mal gedruckt. Und das ist voll cool, wenn sich das Kind Motive aussuchen kann oder wenn man personalisierte Sachen da bedrucken kann. Das hat unendliche Möglichkeiten erstmal.
Spannend.
Ja. Dann sind wir jetzt wieder angefangen, das Junior Lab zu planen fürs nächste Jahr. Also Junior Lab ist so ein im FabLab eine Möglichkeit für Familien mit Kindern und Jugendlichen was zu machen. Wo wir einfach gesagt haben, wir wollen wieder was mehr im PubLab machen. Jetzt haben wir halt das Kind dabei und dann überlegen wir uns was mit Kind. Und ich habe das jetzt erstmals auf den Digital Learning Campus umgesetzt, die Buchung, weil wir ein Buchungssystem haben, ne? Und dann kann man das ja machen. Und das hat jetzt für den ersten Termin, kommt ein Sonntag statt. Aber scheinbar hat das ganz gut geklappt. Wir haben mehr Anmeldungen als vorher im Discord und Leute melden sich und wir streuen das noch über WhatsApp und Instagram-Kanäle. Und ich bin gespannt, ob diese Anmeldung über den Digital Learning Campus dafür sorgt, dass die Leute sich dem mehr verbunden fühlen, als wenn sie es einfach irgendwo im Kalender einschreiben und dann sagen, ach ja, hat aber geregnet. Das könnte auch sein. Ja, ansonsten war ein bisschen krank. Das sorgt natürlich auch dafür, dass der Januar mir gefühlt voller vorkam. Dass man nicht so viel machen konnte. Und wir haben einen Airfryer. Eine Heißluftfritteuse, sagt man auf Deutsch. Und es ist ja auch so ein großes Gerät für die Küche, was da potenziell erstmal im Weg steht und die Küche voll macht. Und ich wusste nicht, ob ich sowas haben will. Und immer wenn ich Leute getroffen habe, die sowas haben, haben gesagt, okay, was machst du damit? Haben die gesagt, drin alles. Und wenn du mich fragst, was ich damit mache, ist alles.
Du bist also Team Airfryer.
Ach, ich weiß es noch nicht. Also es ist auf alle Fälle, wir haben jetzt die Mikrowelle erstmal in den Keller gestellt, haben sie auch angeschlossen, falls wir sie noch nutzen wollen, dass wir die fix nehmen können. Gehen wir halt in den Keller, um Sachen in der Mikrowelle warm zu machen. Also nicht, weil der Airfryer eine gleichwertige Mikrowelle weil ein Ersatz ist, sondern weil einfach so viele Anwendungsfälle für Mikrowelle wir gar nicht dann haben. Also für Pommes und Chicken Wings, Chicken Nuggets, beides natürlich irgendwie selber gemacht, also aus echten Kartoffeln und echten Hähnchenfleisch.
Ich muss gestehen, ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt. Aber was macht jetzt so ein Airfryer aus?
Ich würde sagen, es macht heiße Luft und es ist wie ein kleiner Backofen, der schnell heiß
wird. Ich würde sagen, es ist eigentlich ein Backofen.
Ja.
Hat aber genau. Haben nicht die meisten Wohnungen einen Backofen?
Ja, aber der ist groß.
Aha.
Und nicht so schnell heiß. Genau. Also, ja, du kannst auch Pommes im Backofen machen, dauert länger. Wird nicht so knusprig.
Okay, was macht der Airfryer anders?
Ist kleiner und ist ja schneller heiß.
Ist schneller heiß, okay.
Ja.
Auch heiß so her, oder? Also wie so ein Pizzaofen, der dann auf 400 Grad hochgeht, oder?
Nee, glaub nicht. Weiß ich gar nicht, wie weit hoch das geht. Okay. Muss ich nochmal gucken.
Also ein kleiner Backofen. Ja, ich glaube, dann bleibe ich Team Backofen.
Ja, kannst du ja machen. Also, was auch cool ist, also wir machen unsere Aufbackbrötchen am Wochenende, die ist dann nicht so komisch, wenn da irgendwie 4 Aufbackbrötchen im Ofen liegen. Ja. Und du musst dich halt nicht um so viel kümmern. Also gestern gab es zum Beispiel bei uns Berner Würstchen fürs Kind und für uns Schaschlikspieße. Wir haben auch schon Frikadellen drin gemacht. Und du kannst halt einfach reintun und musst dich nicht groß drum kümmern. Du musst zwischendurch mal rütteln, damit es von allen Seiten knusprig wird. Aber du musst nicht, wie wenn du es in der Pfanne machst mit den Frikadellen, du musst ja dann umdrehen, gucken, dass gleichmäßig braun ist, gucken, dass innen drin richtig ist.
Ja, das mache ich in den Backofen.
Ja, ist gut, ja.
Ich google mal nebenbei Airfryer.
Mach das mal. Wir haben auch einen, also witzig war auch, als ich mit einem Kollegen ausgetauscht hatte, dann sagte er so, naja, es ist auf alle Fälle nichts, wenn man sich weniger von fettigen Lebensmitteln ernähren würde. Ich so, hä? Weil ich dann festgestellt habe, natürlich, also er nimmt die Tiefkühlpommes, wir nehmen die Kartoffeln. Und er nimmt die Chicken Nuggets aus der Tiefkühle, wir nehmen die Fleisch und panieren das. Ja, wir haben auch ein Kochbuch geschenkt gekriegt von Jamie Oliver für Airfryer. Der macht natürlich dann andere Sachen noch damit. Und da steht drin, dass in britischen Haushalten 50% haben einen Airfryer, der britischen Haushalte.
Ja, weil die alle ihre Schokoriegel da irgendwie frittieren müssen. Oder?
Möglich. Könnte man auch mal probieren.
In Großbritannien irgendwie ganz groß.
Ich habe auch noch eine Theorie. Dadurch, dass es Technik ist, ist es für manche Männer vielleicht Kochen. Also, dass sie nicht kochen wollen, aber wenn es so ein Gerät ist, wo man Sachen einstellen kann.
Weil ich halt koche.
Ja, ich weiß, aber ich kenne ja.
Herd und Töpfen und Backofen und.
Naja, ja, machen wir ja trotzdem noch. Kartoffeln gekocht kriegst du da drin nicht. Glaube ich. Vielleicht. Geht zu Ende. Na gut. Okay. Das war's von mir. Mach mal eine Kapitelmarke. Ich erzähle noch eine Sache, die sollen aber die Leute, die das übersprungen haben, mithören.
Ja.
Und zwar haben wir eine Umfrage gestartet. Und ich würde euch bitten, wenn ihr an der Hochschule arbeitet, egal in welcher Position, schaut da bitte mal rein und füllt die aus, wenn die noch läuft. Dann, wenn nicht, dann steht da, sorry, ist beendet. Und zwar geht es um Arbeit mit KI an der Hochschule und eher der Frage, wie hat das so deinen Arbeitsalltag verändert und wie siehst du deine eigene Arbeit noch?
Mhm.
Das hat uns interessiert. Hintergrund, das wollten wir letztes Jahr bei der Genemir einreichen. Wir haben das eingereicht als Abstract und wollten das aber nur für unser Institut machen. Und das war denen zu klein. Also es war so, das Feedback aus dem Review schafft, war auch also erwartbar. Ich habe auch gesagt, so die einzige Schwachstelle ist, dass wir uns quasi nur uns befragen. Das kam auch als Feedback zurück.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, dann machen wir das halt größer. Und jetzt ist es also so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt sagen, okay, und wenn jetzt was Interessantes dabei rauskommt, ist es vielleicht für die Genemie zu groß. Wollen wir das vielleicht irgendeinen Journal geben? Aber das müssen wir dann gucken. Und die haben wir jetzt gestartet. Die läuft noch ein bisschen. Nehmt da gerne dran teil. Würde ich mich super freuen. Und teilt das auch gerne bei Leuten, wo ihr denkt, die arbeiten an der Hochschule, die könnten da mal dran teilnehmen. Ja. Viel hilft viel. So, okay. Jetzt fangen wir wirklich an mit Paper.
Ja, Paper. Paper Nummer 1. Better Transparency is good. So habe ich es getauft.
Mhm.
Ja, ich will gar nicht so viel zu jetzt, wo fange ich an? Ich hätte, okay, habe ich nicht geplant. Schlecht. Ich mache ganz transparent, du merkst schon. Ich habe mich nicht vorbereitet.
Das ist vor zwei Wochen. Ich wollte gerade sagen, du hast vorbereitet und hast nicht nochmal reingeguckt.
Ja,
sehr gut, dass du vorbereitet hast.
Ja, mhm. Richtig. Aber es passt ja zum Thema, weil der Titel des Papers ist Towards More Transparency mhm. in Learning Analytics. Also ist der Zusatz, aber mhm. Ist erschienen im Journal of Learning Analytics Jahrgang, Quatsch, also Band 12, Nummer 3, 34-46. Erschienen am 24.11.2025. Hat die schöne Lizenz CC bei 4.0. Und den Autorennamen fand ich sehr schön. Der ist Stu Sepp.
Wie?
Stu, S-T-O-O und Sepp, mhm. wie der Sepp. Kommt aber aus Australien. Ah, ja. Okay. Aber ich find, also der Sepp hat es geschrieben, fand ich viel schön.
Ach so. Ah,
ja.
Mhm.
Ja, also es geht um Learning Analytics. Das ist ja irgendwie gerade, ich glaube, das dritte in Folge aus dem Journal, weil ich das Journal irgendwie ganz spannend finde. Mhm. Und beschäftigt sich eben mit Learning Analytics, vielleicht für die, die da noch nichts gemacht haben, was ist das überhaupt? Ganz, ganz grob, also geht einfach darum, aus Daten, die eh irgendwie anfallen, oder die bewusst gezogen werden, aus Lernprozessen irgendwie, also Daten zu sammeln und dann die Daten zu analysieren, um besser zu verstehen, was passiert da, um eben dann besser Hilfestellung geben zu können. Und das geht eben von bis, also von irgendwie, Ich will nur mal gucken, wie gut meine Schülerinnen und Schüler Studis abgeschnitten haben und dann ändere ich vielleicht nächstes Jahr meine Veranstaltung oder sowas bis hin zu, wir vertracken irgendwie alles live und geben direkt Feedback und das Feedback ist auch noch individualisiert und die nächsten Aufgaben hängen dann direkt von dem ab, was man eben gemacht hat oder solche Geschichten. Also das ist so die Spannbreite. Wenn man es ein bisschen einsortieren will, das mache ich einfach mal. Das mache ich aber eher für mich und vielleicht auch für dich, weiß ich nicht. Also das eine sind die Lerndaten selber, die werden dann typischerweise angereichert mit eben Zusatzdaten wie demografischen Daten, also wie alt ist die Person, die da irgendwie gerade was macht oder wo kommt die her, welchen Hintergrund hat die, dann Noten, also Noten sind eigentlich auch eher Zusatzdaten, die sind so gar nicht so Learning Analytics Daten, sondern das kommt ja von außen dann auch nochmal drauf, speziell wenn es nicht automatisch bewertet wird. Und die eigentlichen Lerndaten, da habe ich eine Klassifizierung gefunden, die fand ich okay, weil es nur zwei Sachen sind. Es gibt einmal also so Checkpoint Analytics, da wird im Prinzip nur so festgehalten, also wann du irgendwas machst, also zum Beispiel wann du dich eingeloggt hast, wann du welches Material runtergeladen hast, wann du zur Gruppenarbeit erschienen bist und so weiter und so fort. Und die sind da so, um die Vorbedingungen des Lernens festzuhalten und die Rahmenbedingungen vielleicht eher, weil nachträglich natürlich auch Sachen gemacht werden können. Und dann gibt es so die Process Analytics, also was so das eigentliche Lernen stattfindet, wie du mit dem Material, dass du halt dann, also bei Learning Analytics ist ja so, dass du Online-Material, ja nicht zwar, aber dann gehen wir von Online-Material, dass du Material irgendwie hast, mit dem du irgendwie interagierst und dann wird geguckt, was machst du damit und wie machst du das Ganze. Plus, das eine ist Material, das andere sind nochmal andere Lernende. Also du versuchst sowas, und das fand ich mich ganz spannend, das hatte ich nie so auf dem Schirm, und du kannst natürlich auch das machen. Du kannst ja auch gucken, wer hat denn mit wem wie oft kommuniziert, also letztlich, um so eine Netzwerkanalyse zu machen. Dann kannst du auch den Inhalt prinzipiell gucken, was wird denn diskutiert, also tauchen da gehäufte Begriffe auf oder sowas, die vielleicht wichtig sein könnten, auf die man nochmal eingehen muss. Also kommt im Forum zum Beispiel reingucken, das natürlich automatisiert. Dann so eher so die einfachen Klassiker, welche Antworten werden denn bei irgendwelchen Lückentexten gegeben. Kann aber auch ganz anders sein, wohin wird geklickt, also könnte man auch machen, oder sogar je nachdem, das ist nicht ganz so einfach, aber wohin wird geblickt, das wird ja manchmal gemacht bei beim Proctoring und so, um zu gucken, schummeln die Leute. Also kann man ganz viel machen. Also man kann eben viele Datenpunkte sammeln und jetzt wird aber wahrscheinlich schon offensichtlich, das ist ja, je nachdem, was gemacht wird, kann das ja ein ganz schöner Eingriff in die Privatsphäre auch sein. Ja? Also das ist eins, geht ziemlich tief. Das andere ist ja auch, wer hat denn darauf Zugriff? Ist das, also sind denn normalerweise dann die Lehrenden, ne? Vielleicht noch irgendwelches IT-Personal irgendwie dranhängt, aber vielleicht gibt es auch noch mehr Leute, die Interesse an haben, wie die Marketingabteilung der Uni, weil die wissen wollen, keine Ahnung, wie schneiden unsere Studis automatisch ab oder sowas. Vielleicht sind es auch Privatunternehmen, denen irgendwas gegeben wird, also da kann ja ganz viel mit passieren noch mit den Daten. Und wenn das eben viele Daten sind, die breit gefächert sind, die auch noch an viele Leute gehen, dann spätestens dann hast du irgendwie mal einen Grund, dir sowas wie eine Datenschutzerklärung anzulegen, wenn du es nicht eben musst. Ja, so. Und darum geht es in dem Paper. Die haben sich mal wollten sich angucken, kann man das denn vielleicht verbessern, so wie es heute ist? Also weil eben viel am Datenschutz hängt. Also die TU Lübeck wird ja auch eine Datenschutzerklärung zum Beispiel haben. Und ihr beim DLC speziell werdet wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Datenschutzerklärung haben. Mhm. Ja? Und das ist die Frage, wie kann sowas aussehen? Meistens sind das halt diese Standardsachen, die man kennt. Das sind diese langen Texte, häufig dann immer auch so allgemein, wo gar nicht so ganz klar wird, was da gemacht wird, sondern, also Klassiker wäre ja, das ist ein Privatunternehmenbereich, irgendwie, wir sammeln Daten zur Verbesserung der Nutzer-Experience. So, was ist das genau? Also, das sind ja so häufige Sachen. Und die wollten einfach mal gucken, wenn man es anders gestaltet, passiert dann irgendwas, kann man das besser machen? Und sie haben gesagt, es ist eine sehr kleine Studie, haben sich versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern gesagt, es gibt eben so allgemeine Texte mit vagen Beschreibungen, so wie ich es gerade geschildert habe. Also so allgemein, welche Daten zu welchem Zweck irgendwie gesammelt werden und vielleicht was dann passiert. Und dann haben gesagt, okay, man kann eine Verbesserungsmöglichkeit sagen, man macht es eben detailliert und exakt. Also man sagt wirklich zu jedem Item, was man vielleicht irgendwie erfasst, was damit passiert. Auch das, was damit passiert hat, jedenfalls sehr detailliert, das ist die eine Variante. Und die andere Variante, okay, man macht das auch, detailliert, aber man macht es eher wie so eine Nährwertkennzeichnung. Weißt du, also mit Icons und so kurzen Texten.
Ja.
Also um's leichter greifbar zu machen.
Für Marketing hat ein bestimmtes Icon oder sowas. Und
ja, oder was gerade gesammelt wird, dein Name, hast halt ein Icon, das ist irgendwie dein Namen. Ja, wüsste jetzt auch keins, aber die IP-Adresse vielleicht, da könnte man so mit 192 Punkt, Punkt, Punkt irgendwie arbeiten oder weiß ich nicht. Also und dann kurz, was das ist. So, dann haben wir gesagt, diese drei Varianten könnte man ja untersuchen und haben gesagt, als Standard nehmen wir mal, oder als Kontrollgruppe nehmen wir mal, weil Kontrolldingen, nehmen wir mal diese allgemeinen Beschreibungstexte, weil das ist ja, das haben irgendwie viele. Und das ist quasi unsere Baseline und wir gucken, ob man es vielleicht besser machen kann. So, und dann haben sie gesagt, so die übergeordnete Leitfrage wäre dann, ich habe es mal übersetzt aus dem Englischen, wie beeinflusst das Format der Learning Analytics Datenschutzerklärungen das Verständnis und die Akzeptanz von Daten, Erfassungsmethoden, Motiven und Verwendungszwecken bei Studierenden? Muss man jetzt nicht im Detail wissen. Aber im Prinzip, wie beeinflusst denn diese Darstellung der Datenschutzerklärungen darauf, wie gut das Ganze verstanden wird und auch akzeptiert wird. Punkt. So, das haben sie nochmal untergliedert in vier verschiedene Hypothesen. Die müsst ihr jetzt auch alle vorlesen. Das ist aber fast immer das Gleiche. Die haben gesagt, also das erste wäre, wir nehmen als Kontrollgruppe halt Teilnehmerinnen, die diese Standarddatenschutzerklärung lesen. Und dann haben wir zwei weitere Gruppen. Eine Gruppe kriegt halt den erweiterten Text und die anderen kriegen das mit eben Nährwertkennzeichnung. Und Hypothese wäre, dass die detaillierteren Sachen, sowohl das Text als auch also detaillierter Text wie grafische Geschichten, dass die eher dazu führen, dass die Leute verstanden haben, was da erfasst wird. Mhm. Ne? Also zumindest darin das Vertrauen haben, dass sie es verstanden haben. Haben sie auch ein bisschen differenziert ausgedrückt. So, das war das eine. Dann gesagt, okay, ein bisschen konkreter. Wir haben gesagt, dass dieses Nährkennzeichnungsformat wahrscheinlich dazu führt, dass das höchste Vertrauen darin besteht, ich könnte es jetzt vorlesen, aber das ist auch nicht einfacher. Ich versuche es mal besser auszudrücken. Also, Hypothese 2 ist, wenn eine Gruppe diese Datenschutzerklärung mit den Icons bekommt, dann hat sie ein höheres Vertrauen, verstanden zu haben, was da drin steht oder welche Daten erfasst werden, als in den Textgruppen. Mhm. Also weil die Idee dahinter ist einfach, ich sehe irgendwie das Symbol und noch ein Label dazu, dann kann ich mir auch besser merken, was das ist. Und wenn ich später gefragt werde, wird das erfasst, dann weiß ich das eher. Mhm. So, dann dritte Hypothese, die ist einfach, dass die detaillierteren, also einfach nur Vergleich zwischen Standard und detailliert, egal ob mit Text oder sagen wir Nährwertkennzeichnung, nenne ich es einfach mal, dass sie das auch eher akzeptieren, dass die Daten erfasst werden, also gar nicht darum, das nicht verstanden haben oder das Vertrauen haben, verstanden zu haben, was da erfasst wurde, sondern es auch akzeptieren, dass es verstanden wird, akzeptieren, dass es erfasst wird und benutzt wird, um Sachen zu machen. Und achso, und das vierte war nochmal, also so ähnlich wie das dritte, da geht es darum, dass sie dass im Prinzip auch eher akzeptiert wird, dass verschiedene Kreise und Personenkreise auch zugefahren auf die Daten. Das, also im Prinzip es klang jetzt sehr kompliziert, aber eigentlich ist es ja super. Also Hypothese 1, wenn es detaillierter ist und das grafisch dargestellt ist, dann weiß ich eher oder glaube ich eher zu wissen, was da drin steht, was erfasst wird. Dann zweite, naja, wenn das grafisch ist, dann ist es noch besser als nur Text. Dritte ist, wenn das halt ausführlicher ist, dann akzeptiere ich es auch eher und dass die Daten erhoben werden. Und viertens, wenn das detaillierter ist, dann bin ich eher konservativ. Dann weiß ich ja eher, was damit gemacht wird. Und dann will ich auch nicht, dass so viel drauf zugefahren auf die Daten. Das ist Hypothese 4. So. Und wie haben sie das gemacht? Natürlich mit Fragebögen, wie das halt so gängig gemacht wird. Also auf die Methodik will ich diesmal gar nicht so groß eingehen, weil das meistens uns lang und zu detailliert und auch schwer verständlich ist. Deren Hypothesen waren ja gerade schon nicht ganz so einfach.
Aber ich fand, dass die gut formuliert waren an sich. Also dass relativ gut gleich überprüfbar waren. Ne? Also nicht im Sinne von, mögen die das lieber oder das lieber, sondern könnt ihr das eher... haben die es eher besser verstanden, ja. Können die besser erklären, warum was erhoben wird. Also das ist schon, glaube ich, eine gute Sache, wie die das gemacht haben.
Genau, so dann also Methodik, sie hatten 187 Studierende in Australien, muss man mal dazu sagen. Also die haben sie zufällig aus Online-Kursen ausgewählt und die Kurse stammten aus den Bereichen, also waren Erstsemester eben Psychologie oder Educational Technology. Scheint es auch einen Studiengang zu geben. Kenne ich nicht, aber gibt's. In Summe waren das dann 187 Studierende und so dem grafisch irgendwie von Altersspanne von 16 bis Rentenalter, also wirklich querbeet.
Und nicht traditionelle Studierende dabei hatten oder weil nicht nur Studierende dabei waren?
Das gehen sich darauf ein. Ich gehe davon aus, dass vielleicht können die mit 16 schon studieren, ich weiß es nicht. Also das fand ich cool. Rentenalter gibt's ja manchmal, das fand ich nicht so außergewöhnlich, aber 16 fand ich auch ein bisschen komisch, aber stand drin. 16 bis Rentenalter. Ja, und quer über Australien verteilt. So, dann, also 187 Leute hatten sie und das haben sie dann zufällig einer von diesen drei Gruppen, also habe ich nicht gesagt, das haben sie in drei Gruppen eingeteilt und ja, Gruppe 1 ist eine Kontrollgruppe, die kriegt die Standardtextformate. Hallo Kater, was möchtest du denn? Hört man den Kater?
Ich habe gerade was gehört, was ich dann dem Kater zuordnen konnte, nachdem du Hallo Kater gesagt hast.
Kater, bist du mal still? So, also wir hatten drei Gruppen. Erste Kontrollgruppe mit dem Standardtext, der allgemein gehalten ist, dann zweite Gruppe mit dem ausführlichen Text und dritte Gruppe mit der Nährwertkennzeichnung. Wo aber letztlich das gleiche drin steht wie in dem im ausführlichen Text. So, dann haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben erstmal Demografie erhoben, erster Schritt, zweiter Schritt, dann haben die Leute diese Datenschutzerhebung bekommen. Kann ich kurz erwähnen, wie das dann aussah? Also beim Allgemeinen hieß es ungefähr so, es werden persönliche Daten erhoben, in Klammern gemäß Datenschutzparagraf sowieso. Und diese Daten werden verwendet zur Zulassung, Einschreibung, Versenden von Informationen und verschiedenen weiteren Verwaltungsaufgaben. Sag ich, ein bisschen länger war es, aber das ist so, wenn du das zusammendampfen wolltest. So allgemein ist das halt gewesen. Dann das Spezielle. Da steht dann eher sowas drin, wie die folgenden Daten werden vom Lernmanagementsystem erhoben und können durch Lehrpersonal genutzt werden, um dich beim Lernen zu unterstützen. Und dann so wie Name, Zugangszeiten zum Kurs, wann hast du was bearbeitet, wann hast du was bearbeitet markiert, deine Noten und so weiter. Also und so weiter steht natürlich nicht drin, sondern natürlich noch mehr. Also aufgelistet. Und die Nährwertkennzeichnung eben der gleiche Einleitungstext wie eben, also die folgenden Daten werden vom Lernmanagementsystem erhoben und können durch Lehrpersonal genutzt werden. Und dann diese ganze Auflistung, aber statt eben im Fließtext aufzuführen, eben mit einem kleinen Icon versehen und dann das Label, also Icon und Name. Ich müsste sogar nachgucken, es war ein Bild da, konnte ich nachgucken, was wir für den Namen genommen haben. Also jeweils diese drei Dinger gegeben und haben danach, nachdem die das gelesen hatten, eben diverse Fragen gestellt aus einer Likert-Skala von sowas wie, ich bin sicher, sie sammeln meinen Namen oder erheben meinen Namen, bis hin zu ich bin Also andersrum, ich bin überhaupt nicht sicher, dass sie meinen Namen erheben, bis hin zu, ich bin mir ganz sicher, dass sie meinen Namen erheben. Und in der Mitte halt irgendwie neutral, bei 5 verschiedenen Sachen. So, das Gleiche haben sie nochmal erweitert. Also da haben sie gesagt, so, ich bin sicher, dass sie das machen, sondern ich glaube auch, dass meine Studierenden, also meine Mitstudierenden das glauben. Also sie sollten nur im Prinzip nochmal einschätzen, wie andere Studierende das wahrscheinlich sehen, wobei sie darauf später nicht mehr eingegangen sind. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also also, kann die Vermutung anstellen, warum sie das gemacht haben, aber schreibe auch nichts dazu. Und von daher, ich wollte es nur erwähnen, dass es drin ist. Also, das war das eine. Erstmal merkt man schon, das spiegelt so die Hypothese, wie hoch ist denn das Vertrauen, dass die Daten oder dass sie wissen, was da erhoben werden. Dafür waren die Fragen. Dann kamen einfach weitere Fragen so, zum Verständnis, ob sie wissen, wer denn drauf Zugriff hat. Und also, nichts schwer verständlich, sondern ich habe ein klares Verständnis darüber, welche Daten über mich gesammelt werden. Also quasi das erste Mal allgemein zusammengefasst. Ich habe ein klares Verständnis darüber, warum Daten über mich gesammelt werden. Dann so Sachen wie, ich vertraue der Universität basierend auf meinem Verständnis der ich vertraue der Universität basierend auf meinem Verständnis der Datenschutzerklärung. Dann sowas wie, ich bin unruhig darüber, dass zu viele Daten über mich gesammelt werden. Eben auch nicht nur ja, nein, sondern eben auf so einer Likert-Skala. Und dann gab es halt noch so Fragen zum möglichen Zugriff. Also würde ich das wollen, dass dieser Personenkreis auf Zugriff hat? Also was wie meine Lehrperson, wann mehr als ich jetzt hier vorlese, zum Beispiel meine Lehrperson, die Administration, die IT-Administration, das Marketing der Uni, Regierungsorganisationen, Privatunternehmen und so weiter. Und dann haben sie es schon ausgewertet. Also die Auswertung mit statistischen Sachen, die ich noch nie gehört habe. Also sie scheinen da wirklich viel geprüft zu haben, dass das alles zuverlässig ist. Also was wie Korrelationskoeffizienten und schon Schnickschnack. Also wirklich Sachen, die ich nicht kenne. Von daher, ich vertraue einfach mal in dem Fall, dass das passt. Wer es nicht tut, muss bitte selber nachgucken. Ich habe nicht alles verstanden. Genau. So, und dann einfach als Ergebnis. Zu den Hypothesen. Also Hypothese 1 war ja, also wenn ich den Personen mehr Details gebe, also wenn ich detaillierte Datenschutzerklärung gebe, sei es mit Text, nur mit Text oder mit Nährwertkennzeichen, dann haben die Leute auch ein größeres Vertrauen darin, dass sie wissen, welche Daten erfasst werden. Das konnten sie bestätigen. Also einfach klar, ja, weil es weiß nicht, ob das so ein No-Brainer ist, aber hätte ja auch sein können, dass überhaupt nichts passiert. Man hätte ja annehmen können, dass sowas wie ein Cognitive Overload passiert. Also wenn da so viel drin steht, dann weiß ich ja auch nicht mehr aus. Aber zumindest haben sie das Gefühl, mehr zu wissen. Die haben ja nicht erhoben, ob das wirklich drin steht. Das wäre eine andere Fragestellung gewesen. Sondern sie wollten wirklich nur wissen, okay, glaube ich, dass sie das machen. So, dann Hypothese 2, die war bei der Hypothese, wenn ich den Teilnehmern entweder, also die haben sich alles angeguckt und gesagt, sie glauben, wenn ich das detaillierter mache, in Textform und einmal mit dieser Nährwertkennzeichnung, dann ist das mit der Nährwertkennzeichnung nochmal besser. Na, wahrscheinlich von der Idee her, da ist ja nochmal ein Icon dran, das ist irgendwie klarer. Konnten sie aber nicht bestätigen. Also es gab da keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Vertrauen in, dass ich weiß, was da erhoben wird.
Okay. Also was wo vielleicht spannend ist, wenn du es nach einer Weile eingeübt hast, ob das dann so ein Ding ist, wo du einfach schneller nochmal drauf gucken kannst.
Könnte ja, sein, auch gerade wenn das dann gängig ist und wenn es überall so gemacht wird, dass es hilft. Mhm. Genau, aber zumindest jetzt nicht bei diesem Test oder Experiment, kann man es ja fast nennen. Genau, Hypothese Nummer 3. Dann haben sie gesagt, okay, wahrscheinlich akzeptieren die Leute eher, dass die Daten erhoben werden, wenn das detaillierter ist. Also von der Idee her, ne, weil sie ja präziser sind und genauer wissen, was da gemacht wird, dass sie dann auch eher akzeptieren, ah, okay, dafür brauchen die das, verstehe ich, ist okay. Konnten sie aber auch nicht bestätigen. Das ist unabhängig von der Darbietungsform. Also es gab dann ja auch keinen wirklichen Unterschied zwischen, also grundsätzlich erstmal nicht, aber es gab auch keinen großen Unterschied zwischen nur Text oder Text mit Grafik oder sowas. Also nur weil anders formuliert, wenn du das detaillierter schreibst, dann führt das nicht dazu, dass sie halt auch eher akzeptieren, dass du die Daten erheben willst. So.
weil es ihnen egal ist? Also ich meine, das ist ja so ein Ding.
Das können sie ja nicht, das können sie ja nicht rauslesen, ne?
Ja.
Mal gucken, gibt es da irgendwie was? Das wäre jetzt eine gute Folgefrage wahrscheinlich. So, und dann haben wir noch vermutet, okay, wenn das ausführlicher ist und die Leute eher wissen, was da gesammelt wird, dann führt das dazu, dass sie restriktiver sind mit dem, oder eben nicht, eher nicht wollen, dass die Daten also breit gestreut werden. Und auch das konnten sie nicht belegen. Also die Darbietungsform hatte keinen Einfluss darauf, inwieweit du sagst, okay, ja, das dürfen Privatunternehmen haben oder nicht. Kein Unterschied. Also die Rangordnung war nachher die gleiche, also sie hatten das gestuft nach eben Lehrpersonen und so weiter und Marketing und Privatunternehmen, und die Lehrpersonen standen, wie zu erwarten war, irgendwie ganz, also weit oben, weil da ist irgendwie klar, wenn der mir helfen soll, muss er irgendwie auch was wissen. Und Privatunternehmen ganz unten, also die Rangfolge war die gleiche, aber es gab jetzt zwischen diesen Darbietungsformen jetzt keinen signifikanten Unterschied. Vollkommen egal.
Könnte man jetzt sagen, gut, dass sie vorher schon so informiert waren, aber ich glaube das nicht.
Ja, das kommt ja in der Diskussion noch gleich. Also die Vermutung war da, dass die Leute eh schon so drauf getrimmt sind, dass irgendwie Daten gesammelt werden, dass es keine Rolle mehr spielt.
Das ist egal.
Also, wenn
das
die genau mitteilst oder nicht, wird alles abgenickt und egal. Weil eine der Hypothesen oder Erklärungsversuche. Und dann als Zusatzinfo. ich weiß nicht genau, wo sie hatten, weil sie das eben nicht erwähnt haben. Das kommt wirklich so überraschend in den Ergebnissen nochmal. Mehr als 50% der Befragten, die haben wohl angegeben, dass es gut wäre, wenn Lernende an mehreren Stellen und zu mehreren Zeitpunkten informiert werden. Also eben nicht nur, du schreibst dich irgendwie an die Uni ein als Extrembeispiel und dann sagst du einmal, ja, während deiner Studiums kann sein, dass wir Daten über dich sammeln, zack, fertig. Und es ist eben mehrfach, also in mehreren Stellen, es ist eben nicht nur einmal beim Einschreiben, sondern vielleicht auch vor jedem Kurs, oder muss man mal gucken, wo es gut platziert werden könnte. Und eben auch zu mehreren Zeitpunkten. Also dass du eben vielleicht nicht nur am Studium einmal sagst, hier, so ist das, stimmt zu, sondern vielleicht auch mal, weiß nicht, nach jedem Semester, oder dass es nicht so eine allgemeine, für immer geltende Zustimmung ist, wenn man die mal gegeben hat zum Beispiel. Also aber wo es herkam, also irgendwie zu, es gab da vorher im Paper nichts zu, das kommt so überraschend bei den Ergebnissen. Ja, so, und wenn man das, also man kann es erstmal zusammenfassen, also die Idee, der Gedanke war, wenn man eben die Datenschutzerklärung detaillierter macht und genauer macht und präziser macht und dann wirklich darlegt, welche Daten gesammelt werden und wer die kriegt und was damit gemacht wird, dann verstehen Leute das besser oder also haben Vertrauen darin verstanden zu haben, was da gemacht wird. Plus mit Icons wäre schöner, so als Idee, oder würde helfen. Plus die Akzeptanz wäre höher, wenn man das macht. Plus die Akzeptanz der Datenhebung an sich wäre höher, wenn man das macht. Plus die Akzeptanz der Weitergabe der Daten wäre verringert. Und im Prinzip konnten sie das meiste davon nicht bestätigen. Das Einzige, was sie eben hatten, dass offensichtlich Leute, okay, sie wissen oder haben ein besseres Gefühl darin, zu sehen, was da erhoben wird, das ja. Aber ob das passiert, wäre nochmal eine ganz andere Frage. Und ansonsten halt gar nichts. Und daher kommt der Titel meines, wie ich es getauft habe, eben Better Transparency is Good. Also habe ich gerade im Logbuch Netzpolitik gelernt, dass Obama wohl mal gesagt hat, Better is Good. Einfach von der Idee her, es ist gut anzufangen, also einfach um überhaupt so eine Hemmschwelle mal zu überwinden, was zu tun. Also besser ist schon gut, wenn du überhaupt was machst, ist es okay. Aber es ist halt noch nicht super. Ne? Also es hilft halt nicht so viel. Also es ist gut, weil es ein bisschen besser ist, aber.
Ja, ich glaube, es wird weiterhin nicht unser Hobbythema bleiben. Und muss es auch nicht. Also ist so ein Datenschutz ist ja auch so ein Hygienethema. Ne? Das ist wichtig und es muss da sein. Und eigentlich wollen wir uns aber nicht darum kümmern, sondern die Sachen, die man mit und trotzdem Datenschutz machen kann.
Ja, also man konnte halt. Die Diskussion natürlich noch, also die üblichen Geschichten, ne? Also zu wenig Daten, natürlich könnte man mehr Daten sammeln und natürlich über Landesgrenzen hinweg und nicht eben nur in Australien, das ist klar, das ist wie immer die üblichen Geschichten. Man könnte es natürlich auch nicht nur freiwillig machen, das war eine freiwillige Teilnahme hier, man könnte es ja verpflichtend machen für alles, damit man eben eine bessere und eine repräsentative Grundgesamtheit hat. und so weiter. Ja, aber
und du hast ja halt Laborzustand noch, ne? Also wer liest denn schon die Datenschutzerklärung echt? Wenn ich sagst hier.
Ja, das kommt ja noch dazu, genau. Hm. Ja, aber sonst weißt du nur, okay, ja, es ist okay, wenn man es macht, ist gut, wenn man ein bisschen mehr Transparenz hat. Ja, was du vielleicht mitnehmen kannst, es muss vielleicht nochmal deutlicher gezeigt werden, wer Zugriff hat, weil das irgendwie vielleicht einigen nicht klar ist, aber vielleicht ist es noch egal. Achso, und weil es ja diese Rangordnung gibt, dass Privatunternehmen halt vielleicht doch keinen Zugriff haben sollten, was aber im Prinzip auch zumindest in diesen Kreisen hier klar ist, dass das doof sein kann. Also von LMS über Webkonferenz bis irgendwelche AI-Systeme, die vielleicht dranhängen oder automatische Textprüfung oder kann man sonst was machen. Also das schätzen die Lernenden zumindest nicht. Das konnte man rauslesen, auch wenn das eher so eine Zusatzinfo war. Ja, also nichts Großes. Aber also was ich gerade vergessen habe, das fand ich an dem Ding ganz gut. Normalerweise ist es immer, wir haben 10 Hypothesen und wir konnten alle 10 Hypothesen bestätigen. Hey, guck mal, was
wir. Genau, und die anderen 30, die wir gehabt haben, die sagen wir euch nicht, weil die konnte man nicht bestätigen.
Ja, so ungefähr. Und hier war es wirklich das Gegenteil. Es ist wirklich nur das eine, was aber fast, naja, konnte man annehmen, dass das so ist. Und der Rest halt, da ist das Nein ja eher überraschend, aber ja, dass sie halt nicht die Hypothese quasi umgedreht hätten, dass sie sagen, aha, wir gucken jetzt mal, wir drehen die Hypothese jetzt um, dass es eben so aussieht, als ob alles, was wir uns vorher schon gedacht hätten, auch zutrifft. Also das von daher sehe ich auch nicht immer. Ja, aber das war's schon. Ich wollte es mal kurz und knapp halten.
Okay. Dann, ich glaube aber, es schadet nie, oder? Wenn man Sachen versucht, es verständlicher darzustellen?
Nö, vom Schaden kann man nichts sagen. Nur, also, man sollte nicht davon ausgehen, dass Leute das eher akzeptieren, wenn das halt die Theater ist. Zum Beispiel. Oder, ja.
Ja. Ja.
Deshalb, besser ist gut. Also, transparenter wäre gut. Mehr Transparenz passt schon. Aber ist halt auch nur gut, nicht super.
Ja. Na gut, okay. Also, und ich habe ein Paper mitgebracht oder gelesen und habe einfach gesagt, warum gibt es da noch nichts? Und das ist eines der wenigen Paper, die ich zum Thema gefunden habe und sage, das sind ja immer noch. Und zwar geht es um das Thema VR und OER. Also Virtual Reality. Man kennt ja diese Virtual Reality Brillen, die werden auch immer günstiger, gerade durch das Gaming verbreiten die sich immer mehr. Und Virtual Reality galt schon seit Ewigkeiten in irgendwelchen Trendstudien als Zukunftstechnologie. Aber wenn ich jetzt so ein Ding haben möchte, wo finde ich denn das? Und gerade weil es eben noch so aufwendig in der Erstellung ist, gibt es da nicht auch was als OER?
Also meinst Inhalte? Jetzt nicht irgendwie meinst das Inhalte, nicht die Brille zum Beispiel?
Nee, die Brille nicht. Die wird wahrscheinlich erstmal nicht.
Ja, okay. Ja, gibt es da nichts von Ratiofarm?
Genau. Genau, das ist Hintergrund des Papers ein Stück weit. Also gehen wir davon aus, dass vielleicht auch ein paar Leute neu zu hören. OER sind offen lizenzierte Lernmaterialien, wie Open Source nur für Lernmaterial. Kommt hier häufiger vor im Podcast, deswegen gehe ich jetzt gar nicht so tief drauf an. Das Paper, also Hintergrund ist, wir haben ja dieses Projekt V-River gehabt, als wo wir bei uns im Institut eine Virtual Reality Anwendung gebaut haben, also so ein Laborszenario mit der Hydrologie zusammen, die gehen halt zum Mühlenteich in Lübeck, da sterben die Fische und wir wollen rausfinden, warum, nehmen Wasserproben und untersuchen die im Labor. Das haben wir als VR umgesetzt und haben das, weil es eine OER-Förderung war, aber jetzt nicht gesagt, also wir machen jetzt den Content. Content wird gerade nicht viel gefördert, finde ich auch richtig prinzipiell, also an Contents mangelt es in den wenigsten Sachen. Sondern es steckt da eigentlich auch die Frage dahinter, an diesem Beispiel mal zu zeigen, wie man das aufbereiten kann und bereitstellen kann und was denn da so im OER-Bereich die Hürden und die Hindernisse sind. Wir haben dann einen Materialkoffer draus gemacht, haben es auf dem Learning Campus bereitgestellt, aber ich muss sagen, mich hat diese Lösung auch ein bisschen unzufrieden zurückgelassen. Na, also man könnte jetzt gucken, ob was in Repros noch reinkriegt, in Twillo, in Orca NRW und wie sie nicht alle heißen. Aber dort hast du den halt irgendwie als Paket drin und kannst du dort nicht direkt angucken und sowas. Das ist irgendwie alles nicht so, nicht so cool. Auch mit den Remixen ist das jetzt nicht wirklich trivial, ne? Dass ich sage, okay, ich bin jetzt hier nicht in Lübeck, sondern bin in, keine Ahnung, am Zenkauer See oder welche Seen oder Gewässer euch da immer noch einfallen, und ich würde es vielleicht ein neues Szenario drunter legen, aber eure Aufgaben würde ich übernehmen, euer didaktisches Design oder andersrum, dass ihr mögen vielleicht den Lübecker Mühlenteich, wollen damit aber irgendwelche anderen Sachen machen und übernehmen bloß das Szenario. Irgendwas in der Richtung. So. Und da ja VR schon so lange Trendtechnologie ist, dachte ich, da muss es ja schon was geben. Und es ist arm, um es mal so zu sagen. Oder ich habe noch nicht das Richtige gefunden. Schreibt mir gerne, was ihr habt, was ihr gefunden habt. Ich finde das echt interessant. AutorInnen sind Sergei Görzen, Birte Heinemann, Marlene Heim und Ulrich Schröder von der RWTH Aachen. Das Paper heißt Open Educational Resources in Virtual Reality and Inventory. Das klingt schon so, als könnte man da mal einen guten Überblick kriegen. Mhm. War von 2022, ist also jetzt schon auch, also als ich gelesen habe, 3 Jahre alt. Und erschien in den Proceedings of the Delphi Workshops 2022. Ist dort auch in der Bibliothek frei verfügbar unter der Lizenz CC BY-SA und ist, wie ich schon gesagt habe, ein Workshop-Paper. Workshop-Paper heißt für die Delphi, also für die Konferenz, das ist die E-Learning-Konferenz der Gesellschaft für Informatik. Heißt da, es werden Paper vorgestellt, die noch nicht abgeschlossene Forschungsarbeiten darstellen. Da kann man halt so aus dem Projekt mal berichten, ein paar Zwischenergebnisse zeigen, ohne dass man jetzt sagen muss, das ist jetzt hier schon fett unterlegt mit allen Validitätsprüfungen und sowas. Ja. Mhm. Merkt man den Paper auch an, ist kein Vorwurf, sondern ein Feature in dem Fall. Gut, was muss man jetzt erstmal wissen, um das Ganze zu verstehen? OER habe ich ja schon gesagt, ist den meisten wahrscheinlich, die das öfter hören, schon bekannt, sind offen lizenzierte Lernressourcen, die auch verändert und weitergegeben und wiederverwendet werden dürfen. So, jetzt guck mal, was du weißt, aber wahrscheinlich weißt du das. Was ist VR?
Virtual Reality.
Genau, was ist AR?
Augmented Reality.
Was ist der Unterschied?
Ja, bei Augmented wird das der bestehende Inhalt nur, also es gibt irgendwas in der Fleischwelt und das wird nur angereichert mit so ein Head-Up-Display, was wie ein Pilot irgendwie auf seinem Display sieht. Das genau. Die Geschwindigkeit gerade eingeblendet wird, dann ist natürlich die das augmentet, also gibt dir die Geschwindigkeit an, du siehst aber trotzdem natürlich die Welt. Und virtuell wie reist, dann würde das im besten Fall der ganze Flug simuliert werden, wahrscheinlich nicht, aber dann wäre zumindest auch, wenn du durchs Cockpit guckst vorne, dann wäre, was du siehst, komplett virtuell und nicht der eigentliche Himmel, so als Beispiel.
Genau, also Virtuality ist ja das, was man so von Computerspielen letztendlich kennt, wenn man da so aus der Ich-Perspektive guckt. Und Augmented Reality kennt man vielleicht von Pokémon. Die könnte man ja auch überall hinsetzen. Das hat jeder einmal gemacht Pokémon und dann Go, hat er das wieder ausgeschaltet. Genau. Ach ja, genau, Pokémon Go. Wir sind ja älter und kennen noch das ursprüngliche Pokémon. Ja, und was ist XR?
Extended Reality. Das ist aber der Oberbegriff für alles.
Genau. Das ist eine Sache, die ich erst googeln musste. Ich in dem Paper das gelesen hatte, wow, okay, ja, ist nachvollziehbar. Genau. Extended Reality ist das für alles, was man letztendlich 3D modelliert und in der Mitte setzt. Und entweder das ist die echte Welt dahinter oder nicht. Ja. Virtual Reality ist natürlich irgendwie didaktisch spannend, ne? Weil man sich in Orte reinbeamen kann, die man vielleicht nicht immer begehen kann. Die Herstellung ist aber trotzdem teuer und komplex. Also man spart sich natürlich, dass die Leute dann mit Maschinen agieren. Das Agieren könnte teuer sein, man könnte Materialien verbrauchen und sowas. Im Endeffekt ist also, kann man einiges wieder rausholen, aber es ist jetzt nicht trivial, das zu bauen. Und ich muss auch sagen, dass wir wieder gebaut haben, sieht okay aus, aber wenn ich jetzt Computerspielerin wäre, würde ich sagen, oh, guck mal, Retro-Look. Das ist so, man baut da doch, und genau, und dadurch, dass es halt teuer und komplex ist, klingt das ja eigentlich so, als wäre das perfekt für OER, zu sagen, wir machen hier ein Szenario und nutzen das nach. Laut Paper ist es so, dass es aktuell kein zentrales OER-Portal für XR-Szenarien gibt. Ist meine Kenntnis nach immer noch so. Ich weiß nicht, ob es das geben muss oder ob das nicht einfach so in OER-Repos aufgehen sollte. Und in den Repositorien, also da, wo man halt so OER findet man höchstens so diese Einzelteile, also 3D-Modelle oder Texte, aber selten so fertige VR-Anwendungen, Lernanwendungen.
Wollte ich gerade fragen, in welchem Format würde das denn auch geteilt werden dann?
Weiß ich nicht.
Also 3D-Modelle kann ich mir vorstellen, das ist dann so ein, wie heißt es denn, WebGLT zum Beispiel oder sowas, aber
Genau, du hast
auch eine ganze Anwendung hast, also gemacht, da hast du ja wahrscheinlich eine App, da müsstest du ja die ganze App mitteilen. Oder eine App müsste ein spezielles Format haben, das dann aber auch nur damit funktioniert.
Brauchst du auch diese offenen Formate, ne, um dann das wieder ordentlich gut teilen zu können. Ich gucke gerade mal rein. Ich bin nicht sicher. Wir haben, glaube ich, das als Scrum-Paket. Genau, wir haben es ins Scrum-Paket integriert und bei uns auf Moodle gestellt.
Und gut, das ist ja dann letztlich ein individuelles JavaScript, was irgendwas genau, macht mit den Inhalten.
Ja. Naja, genau, das ist die Browser-Variante und du kannst dir das Ganze auch für VR-Brillen runterladen. Ja. Genau, und was auch noch fehlt, sind so didaktische Leitlinien und Erfahrungen mit VR-Geschichten. Ne? Da wirst du ja irgendwie mal feststellen, ist es gut, den ersten Einführung zu geben oder lässt die zuerst experimentieren? Also sowas fehlt komplett noch. Hm. Und sie haben sich also die Forschungsfrage gestellt, die steht so drin, welchen Stellenwert hat XR in der Bildung, ohne nur auf einzelne Komponenten wie 3D-Modelle zu schauen. Ich würde fast denken, sie meinen offene Bildung, weil sonst ist das Thema ein bisschen groß aufgestellt. Steht aber genauso drin, nicht mit zu viel ist open. Und sie haben das Ganze im Rahmen von einem Seminar gehabt, was jetzt zu diesem Workshop-Format auch gut passt, ne? Aber es ist halt jetzt so eine mehr oder weniger, die haben was mit Studenten gemacht und haben das dann hinterher veröffentlicht. Sie haben die Studenten nach offenen XR-Anwendungen recherchieren lassen, haben geschaut, wie man es klassifizieren und einordnen kann und wie man das Ganze visualisieren kann. Dazu haben sie jetzt kein systematisches Review durchgeführt, sondern so sich so einen strukturierten Überblick geholt. Das fand ich eine sehr geschickte Formulierung dafür, dass man kein systematisches Review gemacht hat. Und haben dabei verschiedene Sachen rausbekommen. Also das erste haben sie festgestellt, also das ist, ja, als Herausforderungen, die sind halt teuer und aufwendig und in der Praxis gibt es noch wenig Best Practices und wenn sie evaluiert wurden, dann wurde überwiegend auf Usability geschaut und nicht so auf Lernwirkungen. Lernwirkungsforschung ist sowieso ein bisschen schwieriger. Ich nehme an, das ist auch einfach dem geschuldet. Dazu kommt, ich glaube auch, dass die VR-Sachen eher von der technischen Seite her getrieben werden und dann musst du erstmal Pädagogen dazu kriegen, die das auch verstehen, wissen und sich das dem nähern wollen. Ne?
Ja.
Und was sie auch festgestellt haben, viele Sachen, die sie recherchiert haben, gab es dann schon nicht mehr, weil das waren so Projekte, die hat man gefördert, dann waren die Projektzeiten weg, weil sie nicht mehr gefördert wurden. Naja. Dann haben sie sich generell mit der Lizenzfrage auseinandergesetzt. Und zwar sind ja VR-Anwendungen eher Software. Ne? Also eher so ein Fall für Open Source, FOSS, Free and Open Source Software. Und OER, also Lernmaterialien, nutzen ja eher die Creative Commons Lizenzen. So, nun geht das sehr gut zusammen, wie man bei H5P ja auch sieht. Im Paper wird argumentiert aber, dass da nicht alles kompatibel ist, was ja prinzipiell auch stimmt. Was im Paper meines Wissens nicht stimmt, ich habe auch nochmal nachgefragt im Philipverse mal nachgefragt, ob da jemand das einordnen kann, habe da auch nichts Gegenteiliges gehört. Wird zum Beispiel behauptet, dass BSD und MIT-Lizenz nur kompatibel mit CC0-Lizenz sein. Es ist absolut Nerd-Sprech, wenn ihr das nicht versteht, dann hört da drüber gleich mit Inhalt weiter. Das steht im Paper drin, aber das ist irgendwie mindestens verkürzt, aber ich glaube auch einfach falsch und unsauber, weil ja, CC-Lizenzen sind nicht für Code gedacht, weil Code auch an sich urheberrechtlich selten schützbar ist. Und es fehlt irgendwie so diese Sachen, die bei Code freien Lizenzen drin sind, sowas wie Regelung bei Haften und Patenten und sowas. Aber es das heißt nicht, dass sie nicht damit nutzbar sind. Und BSD und MIT sehen sehr wohl vor, dass du auch Sachen attribuieren kannst, dass du sagen kannst, wer es gemacht hat. Damit wäre es prinzipiell durchaus. Genau. Ja, also eigentlich fand ich es, also das war eine komische Aussage, die ist wahrscheinlich falsch, die
ja, es ist, drin steht. Es ist die Frage, wie man es versteht oder verstehen will, glaube ich. Also nehmen wir einfach die MIT-Lizenz, das wird im Prinzip das CC BY der Creative Commons-Welt. Also im Prinzip sagt die, wenn du das weitergibst, musst du die Lizenz mit reinpacken und musst den eben die Attribution mit reinpacken, musst halt sagen, von wem es kommt. Und gibst dann im Prinzip damit, also ich bin nicht haftbar für das, was du damit anstellst mit der Software.
Ja.
So, das ist MIT. Das haftbar gibt es natürlich jetzt nicht im für einen Text, den du irgendwie unter Open unter Creative Commons-Lizenz gestellt hast, aber wahrscheinlich gibt es auch wenig Haftung, was du für einen Text geschrieben hast. Sei niemand bringt sich damit um oder so, weiß ich nicht. Sondern das andere ist, also die CC BY-Lizenz, die gibt natürlich einen Ticken mehr mit, weil du dich bei einer Veränderung bist ja verpflichtet, auch die früheren Autoren mitzunehmen. Na, und da weiß ich halt nicht, da wüsste ich jetzt gar nicht, wie das immer genau in der MIT-Lizenz geregelt ist, ob du jeweils dann immer mitgeben musst. Also wahrscheinlich musst du es wahrscheinlich ist es genau das Gleiche. Das ist ja das eine. Das andere ist ja, wenn du es kombinierst, ist die Frage, wie du es kombinierst. Also hast du ein neues Werk erschaffen? Also baust du quasi den Creative Commons lizenzierten Text in die Anwendung direkt mit rein? Also als quasi als Sprachdatei oder sowas? Oder ist es nur der Inhalt, den du damit ausspielst? Also das ist ja nochmal, das eine ist ja halt wirklich was Neues, was du daraus machst. Das andere ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Medienformaten. Dann ist es eh unkritisch in dem Fall.
Naja, also ich habe dann gedacht, so es liest sich schon so wie jemand, der halt, also in dem Rahmen von einem Seminar als Studentin oder Student gesagt hat, ah, okay, MIT entspricht eher so mit CC0, weil du prinzipiell nichts musst, dann ist das mit CC BY zusammen
genau, das wäre schon ein Fehler gewesen.
Ja, ja, genau. So. Also war auf alle Fälle, muss man mit Vorsicht genießen, diese Aussage im Paper.
Ja.
Aber andersrum, die gute Nachricht ist, ich finde nicht, dass sich das widerspricht. Oder wir wissen, dass es nicht widerspricht, weil Hafenfee macht das ja, glaube ich, genauso. Es hat das MIT-Lizenz?
Ja, oder wobei, wie gesagt, du
je nachdem,
eine
was
Software, die das machst, aber der Text, den du machst, der wird ja nicht Bestandteil der Software.
Ja.
Sondern
stimmt, das kommt noch dazu.
Du zeigst deinen Text und die Software an, in dem Fall.
Das stimmt, du kannst auch Copy and Paste oder abtippen oder was auch immer. Ja, Screenshots machen, da um Kino draus bauen. Ja, genau. Und aus der Erkenntnis raus, dass es halt nicht so viele Repos gibt oder sowas, oder nicht so, dass es nicht so lange hält alles, sprachen sich dafür aus, eher eine starke Community oder Repo zu bereitstellen von OER, also von VR-Sachen als OER zu fördern und nicht so auf einzelne Projektseiten zu haben. Das klang sehr danach, dass das würden sich die Autorinnen gerne wünschen. Bin ich aber sofort dabei. Also ich sag mal, wir haben es jetzt auch über unsere Projektseite bereitgestellt. Wir hoffen, dass der DLC lange lebt. Wissen wir natürlich nicht. Und am Ende fände ich es aber auch gut, wenn sowas bei Twillo und so ein Zeugs drin ist.
Mhm.
Ja, also viel hilft viel an der Stelle. Dann wollten sie ja die XR-Lernszenarien sortieren und einordnen. Da haben sie jetzt so ein paar Sachen gefunden, die es da schon gab, also wo es schon Leute gemacht haben. Das eine heißt Koppler-Leitfaden. Die haben 49 XR-Lernszenarien gefunden und haben das in 11 didaktische Kategorien einsortiert. Die lese ich jetzt einmal vor, aber ist sowas drin wie Motoriktraining oder Erwerb von Fachkompetenzen oder Assistenzsysteme. So, da haben die das reingebaut, diese reinsortiert, ihre 89 Szenarien, die sie gefunden haben, und haben das Ganze als Landkarte visualisiert. Haben die AutorInnen schön gefunden, aber ist natürlich schwer aktuell zu halten. Zumindest nach damaligen Möglichkeiten kannst du sicherlich heute auch alles ein bisschen dynamischer gestalten. Bei so einer Landkarte hast du immer das Problem, dass so eine Mehrfachzuordnung nicht gut abbildbar ist. Es klappt vielleicht mit zwei Sachen, dann kannst du irgendwo an der Grenze sein, vielleicht noch mit dreien, dann hast du so ein Dreiländereck, aber dann hört es langsam auf. Ne? Gut. Mittlerweile habe ich gesehen, auf der Webseite von diesem Koppler-Leitfaden ist das Ganze auch als Tabelle abgebildet. Das geht ein bisschen besser und aktueller als mit der Landkarte. Und dann gab es das Stanford Virtual Human Interaction Lab. Die haben 169 VR-Apps gesammelt. Da sind sie einfach an 311 Haushalte rangegangen und haben gefragt, welche VR-Nutzen sind denn ihre Kinder, wenn sie welche nutzen. Und haben die in 6 Kategorien eingeordnet. Das sind so Sprache, Sport, Sozialwissenschaften, MINT, bildende Künste und mehrere Kategorien. Also die jetzt sind eher so in den Fachdisziplinen geblieben. Und haben das Ganze als TreeMap visualisiert, wo sie gesagt haben, also TreeMap, so, das sieht so aus, aus ganzen Kästen, ne, und die Kästen haben unterschiedliche Farben, das bildet die Kategorie ab und dann die Größe ist dann so, wie oft das genannt wurde, diese Anwendung. Das leider nicht mehr online, deswegen konnte ich es mir nicht in echt angucken. Diese Erhebung hatte aber damals keinen klaren Fokus auf Bildungs-VR. Also die könnten dann auch sagen, hier, wie heißt denn das, wo man tanzen muss bei, solche Geschichten. Gut. In dem Seminar haben sie eine kleine Pilotstudie gemacht. Sie haben dann auf Edutex, dem Bildungsserver Elixir und Google nach Bildungs-VR-Anwendungen gesucht. Da stand jetzt nicht mehr so richtig drin, ob das nur OER war oder nicht. Haben 63 Stück gefunden. Meine These ist, es ist nicht nur OER, weil es relativ viele dafür, dass wir also auch mal ein bisschen geguckt hatten und nicht so viel gefunden hatten. Und die in 11 Kategorien eingeordnet. Die entsprechen auch so ziemlich der Fächerlogik, inklusive Nachhilfe und Geschichten erzählen. Und Weltraum, das ist natürlich Astronomie, aber sie haben es Weltraum genannt, weil es besser zuordnen lässt. Und haben das Ganze in so einer Art Periodentabelle dargestellt. Wo dann einfach jede Anwendung ist so ein Feld Und dann kann man innerhalb von diesem Feld so bestimmte Kennzahlen anbringen. Zum Beispiel, welche Software-Features sind enthalten, wer hat's hergestellt, wie heißt die Software, wie wurde es gegründet, und dann haben sie noch so einen Farbencode, in welche Kategorie es eingeordnet wird. Also gibt's so eine periodische Tabelle der VR-Anwendung.
Mhm.
So, das Ganze haben sie dann noch in eine filterbare Tabelle umgemodelt, was natürlich ein bisschen schöner und besser pflegbar ist. Ich kann sie dir auch mal in den Chat reinpacken, dass du nebenbei angucken kannst. Und Einschränkung des Ganzen ist, dass keine Lizenzangaben dabei sind, was ich sehr enttäuschend fand dafür, dass das Paper halt VR und OER heißt. Also da muss ich sagen, das nehme ich so auch nicht aus der Pflicht raus, was so den Workshop angeht. Sie ist natürlich unvollständig, das ist aber mir egal, weil das ist ja diese nicht systematische Erhebung. Und das ist eher eine Bestandsaufnahme als Lösung zu bringen, was ich wieder für ein Workshop-Paper okay finde. Gut. Fazit zu dem Beitrag von mir. Wir werden in dieses VR-OER-Projekt und ich habe echt gedacht, da gibt's schon mehr. Also dafür, dass das jetzt irgendwie überall mal aufklappt und die Brillen auch bezahlbarer werden, und wir haben jetzt mittlerweile auch sowohl bei uns am Institut als auch beim Nachbarinstitut, also hier das Zentrum für Digital Lernen, die Hochschule unterstützt, haben wir auch ein paar VR-Brillen rumliegen, wo man denkt, die Leute machen auch mal was damit, was vielleicht auch im OER-Bereich mal ankommt.
Mhm.
Da ist echt noch Luft nach oben. Wo ich gedacht habe, so, oh, da könnten wir noch mal reingehen. Und ich überlege jetzt, ob ich das machen möchte. Aber auf alle Fälle unterstütze ich Kolleginnen und Kollegen, die das möchten. Dass man sich damit beschäftigen kann. Gibt halt so einen ersten greifbaren Überblick. Es war auch ein Framework drin, verlinkt so XR und OER auf internationaler Ebene, was das Ganze didaktisch mal aufschlüsselt. Das will ich mir aber vielleicht beim nächsten Mal angucken. Weil ich das immer noch ein bisschen seltsam finde, dass da nichts geben soll oder nichts Großes. Genau, und die sprechen sich halt so für zentrale Repos und starke Communities aus. Da musst du aber erstmal Leute finden, die das auch wirklich machen wollen und brauchen. Aber ich glaube, wenn man jetzt dazu bei OER-Camps auftaucht, ist man gern gesehen und hat mal was Neues mitgebracht.
Ja, ich blicke gerade in, ich glaube, das ist auch schon eine Weile her, ein OER-Camp in Hamburg war mal jemand, der auch eine Session zu VR und VR-Brillen angeboten hat.
Mhm.
Aber das ist auch schon ein paar Jahre her und vielleicht hat sich da nicht so viel getan in der Zeit.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen schwach auf der Brust. Also wir haben zwar dieses Projekt gemacht und ich habe da auch mitgearbeitet, aber ich habe da eher so diesen OER-Teil übernommen. Ne? Also wie packen wir das jetzt auf die Plattform so, dass es dann frei lizenzierbar ist? Und habe mich aber, weil auch es war ein 3-Monats-Projekt und ich bin ja eigentlich im DLC beschäftigt und das war jetzt nur diese Anbindung an den DLC, ne, weil ich da fertig doppelt gefördert werden auch, habe mich da nicht so doll reingedacht, dass man sagt, ja stimmt, das könnte man ja auch noch remixable machen und also wiederverwendbar und so. Das heißt, ich würde mir jetzt auch wahrscheinlich nicht zutrauen, so eine Session alleine zu machen. Da brauche ich schon eine Kollegin oder einen Kollegen dazu.
Mhm.
Ja, genau. Schwächen an dem Paper ist natürlich diese Lizenzdiskussion, die ist echt, das ist ärgerlich, unsauber und an verschiedenen Stellen auch unnötig, die hätte man gar nicht führen brauchen. Der didaktische Aspekt, den Sie am Anfang gesagt haben, der fehlt, den haben Sie auch nicht aufgegriffen. Auch hier, ja, okay, es war ein Seminar, da waren Studenten dran. Es ist sehr explorativ, haben Sie aber auch so am Anfang gesagt. Also ist jetzt keine Sache, wo er sagt, ey, das ist sehr explorativ. Und dann haben Sie gesagt, ja, haben wir gleich am Anfang geschrieben. Und irgendwie, was mich echt enttäuscht, ist, dass das Thema OER am Ende vergessen wird. Irgendwie. So.
Ja, vielleicht auch nicht ganz durchdrungen. Also ich habe gerade diese Grafik offen.
Hm.
Und da steht, das heißt XR Inventory of Open Educational Applications.
Mhm.
Was heißt denn das offen hier? Ist es Open Source gemeint oder wie auch immer? Weil YouTube for VR ist, glaube ich, nicht Open Source und Google Earth VR, glaube ich, auch nicht. Und
ja,
ist es offen nur, ist es eher free oder?
Mhm. Ja, und im Finale musst du jetzt auch einfach sagen, so, es steht keine Lizenz dran und du kannst auch nicht danach filtern. Das wäre ja so ein Ding, was so die ersten OER-Freaks da reingebaut hätten. Aber
könnte sein, ja.
Mittlerweile vielleicht sowas wie offen gefunden. Ja, also auch wenn du gerade guckst, ich meine, Edutex und Elixir, die haben schon viele OER-Geschichten drin liegen. Ne? Aber wenn du bei Google nach den Keywords Virtual Reality und Educational App suchst, dann hast du OER erstmal nicht adressiert.
Mhm.
Ja, aber ich konnte auch,
ich wüsste auch gar nicht, ob es da was gibt. Also du kannst natürlich mit 3JS oder sowas selber was bauen, dann hast du es wirklich komplett offen. Aber ob das gemacht wird, so, also losgelöst von einer individuellen Geschichte, sondern eben so als Anwendung, bei der du selber was erstellen kannst, weiß ich nicht. Ich kenne
nichts, glaube ich. Also ich weiß auch nicht, wir haben
die Frameworks unten drunter, aber oben drauf gesetzt, dass du wirklich eine VR-Brille machen kannst, wüsste ich auch nicht.
Mhm. Nee, also es ist echt so ein Ding, wo man doch relativ viel Luft noch hat. Und ich habe auch sagen, ich habe jetzt nicht tiefe Kontakte nach Aachen. Ich habe eine mal gefragt und die sagt, ja, da ist aber, also auf den Webseiten findet man nichts mehr, dass dieses Projekt irgendwie groß weitergegangen wäre, was ein bisschen schade ist, weil es hängt ja manchmal an Leuten und die sind ja auch nicht immer beschäftigt und so, ne? Das ist kein Vorwurf in die Richtung. Aber da ist noch Luft, darf man noch forschen.
So. Ja.
Ich verschenke die Idee auch, aber mal sehen, wie und ob ich da Lust habe, auch selber dran zu bleiben. Das ist so ein bisschen, ja.
Also,
aber ich wäre auch froh, wenn es wer anders macht.
Fun Fact oder Nebengeschichte, dieses Periodensystem-Grafik, ne? Die scheint inspiriert worden zu sein von einer Grafik aus dem Jahr 2018 von Mark Anderson, der das gemacht hat, The Periodic Table of iOS Apps for IR.
Ja, VR. Ja, das haben sie auch direkt so reingeschrieben.
Achso, okay, weil das geht in der Grafik nicht hervor.
Ja, nee, im Paper steht das drin.
Ah, okay, weil ich wollte sagen, habe ich zufällig gerade gesehen, wie ich auch bei Edutext mal geguckt hatte. Und
nee, habe ich aber rausgelassen, weil kann ja nichts ganz
gut okay, gut.
Erzählen, dann kann das jeder selber lesen.
Ich komme allem auf die Pflicht.
Ja. Nee. Gut, also gerne auch der Aufruf, wenn ihr da sagt, oh, was, da gibt's doch aber das, das und das, dann schreibt mir das bitte. Dann will ich den blinden Fleck da bei mir auffüllen.
Ja.
Gut.
Ja, dann gucken wir in unsere Fundgrube, wer auch, nochmal für alle die jetzt wirklich vielleicht neu dabei sind, das kann ja wirklich sein. Das ist so eine Rubrik, da tun wir einfach alles rein, was wir so zwischendurch gefunden haben, es passt irgendwo anders rein und ja. Kann alles sein.
Auch so, weil wir uns dann dran erinnern, also ich mich zumindest, dass ich es irgendwann mal gebracht habe und dann suche ich bei uns auf der Webseite, da finde ich es auf alle Fälle wieder.
Genau.
Ja.
Ja, dann leg mal los.
Genau. Und zwar, es gibt vom HFD, Hochschulforum Digitalisierung, eine Übersicht über internationale Trendreports. Lea Hildemeyer und Caroline ten Berg haben das gemacht. Blickpunkt internationale Trendreports. Und die haben quasi also es gibt ja ganz viele Trendstudien, ne? Diese IMB.
Horizon Report zum Beispiel.
IMB-Studie, Horizon Report und sowas. Gibt's ganz viele und die sagen immer, dass KI wichtig ist und dann kommt das wichtig und das wichtig und das wichtig. Kann man ja sich jetzt über Sinn und Unsinn streiten. Zukunftsforschung ist ja trotzdem irgendwie wichtig, um zu wissen, wohin es geht. Aber das ist echt ein schöner Überblick und ich habe es bei uns auch schon weiter gestreut intern, weil das bestimmt super ist für Anträge. Na, wenn man sagt, ich will jetzt hier was mit dem und dem machen, dann findet man da vielleicht, findet jeder einen Trendreport, wo das drin steht, dass es wichtig wird.
Mhm.
Ja, aber finde ich auch gut aufbereitet, also das kann man sich auch gerne mal anschauen. Dann eine Sache, die kam noch aus der Vorweihnachtszeit. Und zwar, wir haben bei uns am Institut haben wir so einen digitalen Adventskalender, den wir gemeinsam machen mit Kolleginnen und Kollegen. Das klingt jetzt total hochtrabend, ist eigentlich nur in Anführungszeichen eine Chatgruppe in unserem in Matrix-Chat. Und unsere Chefin macht das sogar, die sammelt vorher die Leute ein, die mitmachen wollen und verteilt dann jeden ein Türchen. Und dann bin ich halt für den und den Tag zuständig. Und kann mir dann überlegen, was ich möchte. Und es geht von, ich teile ein Rezept und stelle dazu die Kekse in die Küche. Oder
das ist so schön.
Ich teile eine schöne Webseite, die mir gefällt. Oder ich mache irgendwas anderes, schlage vor, dass wir jetzt alle mal eine Sportübung machen. Also sich irgendwas Nettes einfallen lassen. Nur zur Erzählung, ich hab da eine Umfrage mit Jahresrückblick drin. Die habe ich letztes Jahr schon gemacht und die werde ich jetzt wahrscheinlich fortführen. So, in welchen Projekten habt ihr gearbeitet? Welche Themen waren eure und so? Das macht ja sonst keiner. Und dann ist das mal ganz nett, so eine Auswertung. Und hat damit angefangen, dass ich irgendwann mal angefangen habe, wie feiert ihr Weihnachten? Und das wissen wir dann auf einmal, ne? So, das. Genau. Und ein Kollege hat da reingebracht, The Toy Maker ist eine Webseite, wo man Papiervorlagen für Vintage-Bastelbögen Bastelbögen im Vintage-Look runterladen kann. Und dann kann man so kleine Autos basteln, also ausschneiden, ausdrucken, runterladen, ausschneiden, zusammenkleben. Mhm. Die sind echt schön. Punkt.
Kann man sich mal angucken.
Ja.
Ja, ich habe in die Liste Wanderer eingefügt. Und das ist wohl eine Software, die man als Ersatz für Strava benutzen kann. Habe ich mir noch nicht im Detail angeguckt. Also ich benutze, Strava ist so zum Tracken von, wenn man laufen geht und das mit anderen teilen und solche Geschichten. Aber ist natürlich auf einem mutmaßlich, ich weiß jetzt gar nicht, bösen US-Server und offensichtlich kann man sich etwas in der Art auch selbst installieren, eben selbst hosten. Und auch ins Fediverse hängen, weil es ActivityPub benutzt. Also damit kann man es dann teilen mit anderen und man braucht Likes einsammeln oder sowas. Hat wohl auch eine API, mit der man selber dann Sachen machen kann auf den Daten und so. Muss ich mir angucken, habe ich mir erstmal quasi auch geparkt, um es später wiederfinden zu können.
Sehr gut. Ich bin da übrigens auch mal dran vorbeigekommen und deswegen hatte ich jetzt gesagt, habe ich das hier reingetan? Na gut, vielleicht wollte ich einfach nur erzählen, dass das gibt und ich es auch nicht ausprobiert habe, aber also von daher, das kann man bestimmt mal machen. Ich brauche es aktuell nicht so, weil so mein Bewegungsradius ist sehr langsam und kurz bis zum Ententeich. Ja, ich habe reingetan das Einfachmachen-Portal vom BMDS, Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Und die werben damit, teilen Sie uns mit, wo es im Alltag oder bei der Arbeit mit Formularen, Abläufen und digitalen Angeboten hakt oder zu umständlich ist. Das klingt echt mal gut, mal pragmatisch und im Sinne von, wir wollen Bürokratie und Digitalisierungshürden abbauen. Teilt uns die doch mal mit.
Ja.
Habe ich auch gemacht, habe aber auf meine Meldung keine Rückmeldung gekriegt. Also ich weiß nicht, was damit passiert.
Ich brauche nur ein Perso, vielleicht kann ich auch was bei Steuern mal gucken. Ich weiß
also ich habe Elterngeld zum Beispiel, habe ich reingepackt, weil irgendwie diese ganzen Infos, die man vom Arbeitgeber braucht und die ganzen Formulare, die kann man erst richtig vorbereiten, wenn man das Geburtsdatum des Kindes weiß. So, und das ist halt sowas, wo ich denke so, ja, das könnte man doch gut vorbereiten, weil also gerade zumindest vom ersten Kind hat man da ja vielleicht ein bisschen mehr Luft, währenddessen man, wenn das Kind frisch da ist, jetzt nicht unbedingt die coolste Aufgabe ist, da irgendwelche Formulare zum Arbeitgeber zu tragen.
Ja.
Und dann, ich sag mal so, wenn du auf das Geld richtig angewiesen bist, im Sinne von, du brauchst es unbedingt, um deine Miete zahlen zu können, ist es auch nicht so cool. Ja.
Ja, stimmt.
Ja. Dann noch drei Sachen, die so in den Freizeitbereich fallen und einfach schön sind. Das erste ist Flashback Fiesta. Ist ein Online-Spiel, das man gemeinsam spielen kann, online auch verteilt. Und da kann man Filme, Serien und Musik in die richtige chronologische Reihenfolge bringen. Na, also kommt vielleicht als erstes Seinfeld oder sowas und dann kriegst du als nächstes Breaking Bad und du sagst, das kommt auf alle Fälle nach Seinfeld. Und dann kommt Gilmore Girls und dann sagt man wahrscheinlich, war das dazwischen und so. Also es gibt so diese, diese kleinen Spiele.
Gibt es auch als Brettspiel als quasi zu kaufen mit Musik. Ich habe vergessen, wie es heißt.
Ah ja, Hitster ist das so.
Ich weiß nicht, du hast dann Karten und das ist genau dieses Prinzip und die Karten haben QR-Codes oder sowas, mit denen kannst du dann auch die Songs anspielen oder so.
Ja, ich kenne es auch als Kartenspiel für verschiedene Kategorien. Ja, so Entdeckungen und Fails und sowas. Ja, das Coole ist, es basiert auf Wikidata. Also die ziehen sich die Daten daraus. Und als ich geguckt habe, wer das eigentlich rausgegeben ist, habe ich festgestellt, eine der beiden EntwicklerInnen war mal Hiveline bei uns.
Ach nee.
Da steht Lübeck im Impressum drin und dann die eine war mal Hiveline bei uns. War auch eine gute. Hat mich sehr gefreut.
Cool.
Dann gibt's ein Tool, ein kleines Spiel. Das finde ich unglaublich gut gemacht und ich scheitere regelmäßig dran und ich versuche es aber immer wieder. Heißt Redactyl. Und zwar ist das ein Wikipedia. Man kriegt einen Text aus der Wikipedia. Da ist jede Menge geschwärzt und man muss raten, welcher Text das ist. Man kann Wörter eingeben und wenn die drin vorkommen, werden die aufgeblendet quasi. Und so kann man sich quasi den Text langsam so erschließen und dann irgendwie muss es dein Ziel zu raten, um welchen Wikipedia-Artikel es sich handelt.
Habe ich gerade mal aufgemacht. Das heißt, ist aber schwierig, glaube ich, weil da ganz viele sind einfach nur Artikel drin und sowas.
Ja, genau. Also du kriegst also manchmal, wenn du eine Biografie drin hast, dann siehst du ja meistens, dass am Anfang sowas wie eine Klammer und ein Sternchen und ein Todesdings da steht oder so. Dann weißt du schon mal als Person, dann kannst du mit Leben und Kindheit, Vater, Mutter gucken, aber es ist echt, echt schwierig.
Ja, aber ich kann immer vorlesen, die Wörter drin sind bei, im, er, das zwischen den und eine.
Aber du hast rechts,
kommt jetzt nicht so viel.
Du hast halt rechts das Feld, wo du halt Wörter reinschreiben kannst, um die frei zu spielen. Na, und dann kannst du, keine Ahnung, Studium, irgendjemand, der studiert hat, sowas. Und dann kriegst du langsam eine Idee und schreibst das dran. Also es ist schon. Es ist schon so ein Ding, wo du denkst so, oh, das ist schon cool, aber es ist, also ich habe es noch nicht durchgehalten bis zu einem Ding, was ich mal wirklich beraten habe.
Ist, glaube ich, schwierig.
Ja, und ein letztes kleines Tool aus der Maker-Szene heißt Lithobulb. Lithografien sind so mittlerweile 3D-Drucker, wahrscheinlich hat man die vorher woanders reingeritzt, wo man dann also was drucken kann und dann hält man das gegen das Licht und durch die gedruckte 3D-Struktur sieht man dann ein Bild. Ja? Und das macht halt eine Bulb, eine Kugel, so eine Weihnachtskugel. Und du kannst das Bild hochladen. Das heißt, du lädst ein Bild hoch und es projiziert dir auf so eine Weihnachtskugel drauf und dann kannst du die ausdrucken, hängst eine LED rein und hast halt dein persönliche Familienbild oder sowas an Weihnachtskugeln drauf.
Ja.
Fand ich auch schön, wollte ich für nächstes Jahr vielleicht haben, deswegen steht es jetzt hier in der Liste.
Cool. Keine Podcasts diesmal?
Nee, aber reicht ja jetzt erstmal hier.
Keine Podcasts. Wo kommen wir da hin?
Ja, nee, habe ich jetzt.
Okay,
komm, aber ich habe schöne gefunden jetzt, auch gerade durch das Wispod-Netzwerk ist nochmal schön. Ja.
Dann kommen wir zu den Veranstaltungstipps. Machen wir auch regelmäßig im Prinzip, wenn so Hochschulkonferenzen sind oder spannende Sachen, wo wir darauf hinweisen möchten, dann tun wir das. Das eine habe ich vorhin schon erwähnt, das ist morgen am 10. Februar geht's los, das war die Vorparty zum Murphy-Demo-Tag in Mainz. Und am 11. Februar geht es dann richtig los. Das heißt, ich hoffe, ich schaffe es noch, diese Folge wenigstens vielleicht morgen rauszubringen, dass jemand, der aus Mainz kommt, vielleicht noch hingehen kann. Das wäre ein Glückstreffer.
Genau. Wir hören es dann morgen Nachmittag. Also erstmal macht es auch gar keinen Druck drauf, dass ich Shownotes heute Abend noch fertig mache. Und die hören das dann heute Nachmittag und sagen, gehe ich morgen
mal. Der Eintrag ist dem geschuldet, dass wir vor 2 Wochen ja eigentlich schon...
Ja, ist ja gut.
Ja. Gut, so oder so, wir haben noch den 3. März 26. Da findet hier in Hamburg das auch bereits erwähnte Hafenfee Hamburg Community Event statt. Gibt schon ein Programm, es gibt Vorträge, gibt kleine Workshops, es werden Leute von der HIV Group da sein, es wird auch wirklich international, es kommen wohl auch Leute aus Dänemark. Ich bin gespannt.
Und, jetzt steht mittlerweile auch eine Zeit dazu, ne? Von um 8 bis um
ja, im Prinzip so morgens bis früher Nachmittag.
Manchmal, also es stand ja erst nicht da und dann weißt du nicht, ist es eine Abendveranstaltung, ist es ein Nachmittag?
Genau.
Aber stimmt, jetzt stehen auch andere, es stehen schon echte Programmpunkte drin. Das gucke ich mir da nochmal an.
Ja.
Cool. Ja.
Genau, und dann haben wir noch eine Weltverbesserungsidee, auch für die es nicht kennen. Ich glaube, das erzählen wir wirklich jedes Mal, aber es macht nichts. Wir haben diesen Podcast jetzt seit, 7, 8 Jahren gefühlt und Leute, die Podcasts gern hören, wissen, dass das auch Aufwand sein kann und dann muss ja der Server, hat ein paar Kosten für den Server und so und Auphonic möchte vielleicht ein paar Euros haben, wenn man den Ton gut haben möchte und dann wollten Leute uns Geld spenden, haben wir gesagt, ja komm, aber wir sind ein ganz kleiner Podcast, wir kriegen das gerade alles noch so gestimmt, das brauchen wir nicht, aber falls ihr ein Kleingeld über habt, das ihr loswerden möchtet, dann haben wir immer für euch einen Tipp parat, wo wir glauben, das könnte ein guter Zweck sein, wo ihr Geld hinschicken könnt und da stellen wir euch jedes Mal einen vor.
Genau und diesmal sind das die Überbrückungsfonds oder der Überbrückungsfonds, das sind die Einzahl, ne? Obwohl hinten das steht. Und zwar, das Problem ist ja folgendes, wenn Projekte eine Förderzusage bekommen, meistens von öffentlichen Einrichtungen oder vom Bund oder Land oder so, dann dauert das eine Weile, bis das ausgezahlt wird. Und das ist für einige kleine Vereine und Initiativen ein echtes Problem. Und der Überbrückungsfonds unterstützt das Ganze mit einem zinslosen Darlehen. Das heißt, die kriegen dann in dieser Zeit schon mal Geld, das müssen sie irgendwann zurückzahlen, aber sie müssen keine Zinsen draufzahlen. Und das Ganze hat Frag den Staat umgesetzt. Und je mehr Geld die haben, umso mehr Projekte können sie so unterstützen. Und da gibt es auch schon eine Landkarte, wer da schon unterstützt wird. Und das sieht alles sehr gut aus, so wie viele Sachen, die Frag den Staat macht.
Ja. Ja, gut. Wunderbar. Dann haben wir es.
Ja.
Hui, das war mal wieder eine lange Folge. Aber wir haben ja viel gesammelt am Anfang.
Ja, und ihr habt Kapitelmarken. Das ist, also, ja, wer aufgehört hat, weil er die nicht gefunden hat, der hat es jetzt auch nicht gehört.
Ja, bevor wir tschüss sagen, Anja, guck mal auf die Folgennummer.
Ja,
69.
Ist 70.
70, wir werden wieder singen. Wir werden wieder singen.
Ah.
Ich freue mich schon.
Ich mich auch. Okay. Und ich will einfach mal sagen, der Gesang wird nicht KI generiert, oder?
Nein.
Nee, ne?
Das können wir selber durch. Nicht.
Wir auch. Ihr könnt es überspringen. Kapitelmarken und so. Gut. Macht's gut.
Okay. Ciao.
Ciao.